Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ich würde sagen, wir gehen rein.
Ja, wahrscheinlich so von den Sachen, wo wir gesagt haben, wir besprechen das, oder was sich von letzter Folge irgendwie so noch ergeben hat, was wir besprechen. Die thematisch vorbereitete Folge, die recorded werden haben.
Naja, ich sag mal so, früher habe ich meine Vorbereitung noch richtig ernst genommen, als ich noch den Juice-Job gemacht habe. Also unironisch, da habe ich ja teilweise richtig normale Notizen vorher gemacht, habe die Songs angehört und dabei Notizen gemacht und so weiter. Die Zeiten sind einfach lange over. Aber früher habe ich mehr vor...
Das mache ich aber auch manchmal.
Immer noch?
Manchmal, ja. Nicht immer, aber manchmal.
Respekt.
Ja, manchmal. Das ist schon eher selten.
Ja, ich kann mich da irgendwie nicht mehr hinbringen. Ich weiß auch nicht.
Ja, naja, egal. Ja, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Sonst bei mir auch eher alles gut. Ich bin natürlich, zurzeit ist wahrscheinlich der absolute Fußballwahnsinn bei mir natürlich,
na klar,
weil Lautern im Finale irgendwie ist, aber gleichzeitig gute Chance bestehen, dass sie halt einfach absteigen gleichzeitig. Oder noch schlimmer, sie werden 16., was für die Relegation zur Relegation führen würde.
Ja.
Und der Rahmenterminplan ist gesetzt und es wurde auch schon die Möglichkeit besprochen, wie das denn ist, wenn der Pokalfinalist auch in der Relegation steht. Und dann wurde gesagt, ja, da wurde irgendwie die Termine verschoben, aber dann wird halt die Relegation so einen Tag davor und das Rückspiel einen Tag nach hinten gespielt. Das heißt also für Lautern durchaus realistisch, dass die mittwochs in der Relegation spielen, Samstag Pokalfinale, Dienstag Relegation Rückspiel, und ich habe keine Ahnung, wie das ein Mensch emotional verkraften soll, wie das wird.
Komplett normale Terminierung auf jeden Fall. Aber es kann ja auch sein, dass Lautern zum Beispiel einfach direkt absteigt oder vielleicht gar nicht in die Relegation kommt und so drinnen bleibt.
Ja, das kann alles sein. Ja, das kann alles sein. Aber das allein schon diese Möglichkeit macht mich schon komplett verrückt. Und wie soll
ich fühl's.
Ja, aber das ist halt auch so. Es ist halt auch so Kaiserslautern. Es ist einfach so dieses, wenn ein Verein das jemals einfach so hinbekommen sollte, dass er im Pokalfinale spielt und gleichzeitig der Turm noch eine Relegation, dann muss es der erste FC Kaiserslautern sein. Das ist der Verein, der für so einen Blödsinn genau prädestiniert sind, so komische Geschichten. Weißt du ja auch, die haben ja damals den Pokal gewonnen, obwohl sie schon abgestiegen waren. Das ist ja auch schon passiert. Also vor 25 Jahren. Also Geschichte wiederholt sich in der Hinsicht.
Vielleicht,
vielleicht auch nicht. Ich glaube halt nicht. Ich glaube, die gegen Leverkusen gewinnen im Finale eher, naja.
Ja, also die Chancen, die sehe ich schon, aber die sind verschwindend gering auf jeden Fall. Also, ja.
Da müssen wir, ich weiß nicht, in der Woche, da kann man auf jeden Fall die guten alten Sachen rausballern, die man immer sagt, so der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das Spiel hat 90 Minuten, weil es rund irgendwie, das muss man da alles sagen, so. Aber da gab es auch so einen Tweet, den ich total geil fand, aber das war auch schon so mein Gefühl die ganze Zeit, ich habe es halt aber nicht so formuliert irgendwie mit, ja, das Ergebnis ist scheißegal, wir werden da hinfahren, wir werden die ganze Zeit singen, irgendwie große Stimmung machen, werden die 4 Minuten, wo es 0-0 steht, werden wir feiern, als ob das das geilste Spiel wäre, wenn wir eine Chance haben. Ja, und danach uns 8 Dinger einfangen und dann nach Hause fahren und in 20 Jahren werden noch alle davon reden, wie geil es war. So wird's sein.
Ja, ganz ehrlich, wenn das einen guten Tag einfach ausmacht, ist es ja kein verschwendetes Fußballerlebnis. Also braucht man nicht lügen. Es geht jetzt nicht immer wirklich nur um die Ergebnisse. Gerade als Fan nicht. Also als Spieler kann man das schon nochmal anders sehen, finde ich. Aber ja.
Ja, ich habe auch so ganz viele Leute, so Fußball-Twitter-Leute, die schreiben so, das wird ja scheiße, Lautern wird da irgendwie ja klar verlieren. Ich denke mir so, I don't fucking care.
Ja.
So, ja, das sind dann so Leute, die wollen dann so ein spannendes Spiel sehen und Digga, die haben halt immer ihr ganzes Leben nur Champions League geschaut und irgendwie, die haben keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt im Podcast schon drin lassen, so gucken wir mal.
Maybe. Das wird wie immer eine Bauchentscheidung, wenn ich dann erstmal am Schneiden sitze, ganz normal.
Ja, natürlich.
Ja.
Kann ich nachvollziehen.
Und ansonsten, also das kann man ja an der Stelle auch sagen, je nachdem, ob das jetzt drin ist oder nicht, aber der Wink auf, das ist eine der seit längerem mal wieder tatsächlich vorbereiteten Folgen oder wo sich mit einem Teil zumindest vorbereitet wurde, liegt auf meiner Seite auf jeden Fall daran, dass ich mich wirklich richtig doll aufgeregt habe, dass, also ich habe mich einfach über neue Musik von der Antilopen-Gang aufgeregt, und das ist ja an sich kein besonders neues Phänomen bei mir, beziehungsweise ist eigentlich so der generelle Modus, dass ich, das haben wir ja auch oft genug, glaube ich, schon besprochen in diesem Podcast, dass ich mit dieser Rap-Gruppe nicht viel anfangen kann. Aber diesmal hat es einfach...
Kannst du, ich glaube, der Grund, also die haben jetzt ja einen Song rausgebracht, der heißt es Deutschland im Oktober oder 7. Oktober, ich weiß nicht mehr
genau. Oktober in Europa heißt der neue Song.
Genau, und ich gehe mal davon aus, dass deine, ich sag mal, Bauchschmerzen oder gedacht hat, vielleicht auch auf inhaltlicher Ebene ja. geht. Kannst du noch mal sonst so ein 30 Sekunden Recap geben, was sonst so deine bitte Antilopen-Gang sind?
Ja, also so ein bisschen alles. Also man kann an der Stelle vielleicht, also ja. kann man vielleicht auch sagen, so ich habe früher auch, also vor vielen Jahren, wenn man so möchte, so als ich studiert habe im Bachelor, so lustigerweise auch halt in Leipzig studiert, in der antideutschen Hochburg, obwohl das in dem Fall keinen direkten Zusammenhang hatte. Auf jeden Fall, ich habe ja auch früher durchaus mal Antilopen gehört. Ich war auch schon auf einem Antilopen-Gang-Konzert und so weiter. Das hat sich dann halt, also ich glaube, je älter ich geworden bin, desto mehr ich mich tatsächlich mit linker Politik und linken Aktivismus oder überhaupt mit politischer Bildung und Weiterbildung im weitesten Sinne beschäftigt habe und irgendwie Perspektiven geschärft habe, so je mehr das dazugekommen ist, desto weniger konnte ich halt die Inhalte irgendwie dieser Rap-Gruppe teilen und verstehen. Und ich glaube, so ein bisschen los ging es echt so, als ich das Album für die Juice damals verrissen habe oder ich weiß gar nicht mehr, welches Album das war. Wir posten den Link rein, man kann den, wenn man direkt Link geht, meistens noch recht gut lesen, tatsächlich auf der Juice-Seite, was ganz angenehm ist, man kann sich da gut
ist
durch.
Ist auch eine schöne Review, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat zu lesen.
Voll, aber das war so ein Punkt, also da waren auch so, also quasi politische Inhalte drin und ich glaube, als ich das erste Mal gehört hatte, einfach die Musik und die Texte, war es halt so, ja okay, die haben halt irgendwie diesen, aus meiner Sicht eher langweiligen Move, aber erstmal nicht krass verurteilenswerten Move gebracht, so, die machen halt alles mit einer Doppelung, und da ist ja quasi mehr oder weniger jede zweite Zeile ist komplett ironisch gemeint, so im stumpfesten Sinne, und die meinen eigentlich das genaue Gegenteil, weil ansonsten wäre es ja absurd, sowas zu behaupten. Und dann habe ich halt ein paar Interviews gelesen, die sie dann im Zuge dieses Albums gegeben haben, wo die dann einfach ganz normal und nicht in einem Songtext, sondern in normalen Interview-Antworten bei irgendwie der Taz oder dem ND oder sowas halt dargelegt haben, dass das Real Rap deren Meinung ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich halt angefangen habe, die Inhalte von denen ein bisschen anders zu betrachten. Und genau, dann ging es weiter mit so, erinnert ihr euch vielleicht, also ich meine, die Antilopen-Gang sind ja im Deutschrap auch eine sehr bekannte Gruppe. Ich glaube, jeder von unseren HörerInnen, viele Leute aus dem Deutschrap-Bereich haben mindestens mal schon so einen Song gehört, sind mal über die Gruppe irgendwie drüber gestolpert, auch lange vor der Diskussion jetzt um den Oktober in Europa-Song. Es gab ja früher auch noch diese Nummer, wo sie sich über die Blockupy-Bewegung damals in Frankfurt ausgelassen haben, wo Danger Dan damals noch dem ND dann im Interview erklärt hatte, dass sie das vollkommen ernst meint und dass sie sich lieber auf die Seite von prügelnden Bullen stellen würde, als halt eine antikapitalistische Bewegung zu unterstützen. Ja, das ist so die Grundlage, mit der ich seitdem
auch schon, aber auch mit der Begründung irgendwie so, das ist ja schon strukturell antisemitisch ausgelegt, diese Bewegung oder irgendwie.
Ja,
so, oder
voll. Also er meinte da schon, also ich weiß gar nicht mehr genau, ob das alles von Danger war oder ob Kolja dann auch noch dabei war.
Oh, Kolja auf jeden Fall auch immer ein Kandidat für schwierige
Aussagen. Der ist schon
eigentlich noch schon mehr als Danger, denn das muss man
sagen. Eigentlich schon der schlimmste der drei, ja, kann man so sagen. Genau, aber da ging es auch schon so drum, da stellen sich ja 99% gegen irgendwie 1% von Eliten, die extrem viel Reichtum haben und werden sollen. Wer sollen diese 1% an Eliten denn sein? Und allein sowas zu behaupten, dass es halt eine Menge von Leuten gibt, die einfach so extrem, extrem viel mehr Reichtum, Vermögen und dadurch auch Macht haben. Das sei ja schon einfach eine antisemitische Aussage, was halt funny ist, weil man kann zu diesem Schluss nur kommen, wenn man denkt, dass dieses 1% irgendwie jüdische Menschen wären. Was natürlich absoluter Bullshit ist, aber das war die Aussage von den Antilopen damals und so eine Begründung, warum die das damals ernst meinen. Und ich kann keine Leute feiern, die sich auf die Seite von Bullen stellen, abgesehen von diesen abstrusen Begründungen dieser Meinung. Also das ist so ein bisschen Grundlage oder wo ich herkomme, wenn ich auf diese Band drauf gucke. Und das waren schon lange genug Red Flags, um halt einfach eine grundlegend ablehnende Haltung zu den Antilopen zu haben. Und das ist ja auch fein für mich. Im weitesten Sinne ignoriere ich halt einfach das, was da passiert. Ich komme bisher eigentlich auch ganz gut damit klar, einfach zu ignorieren, wenn Leute aus meinem erweiterten Umfeld oder auch Leute, denen ich vielleicht auf Social Media folge, mit die ich ab und zu mal sehe, so Bekannte im weitesten Sinne, so zwischen Internet und Real-Life-Bekannten, wenn die trotzdem gerne Antilopengang hören und die vielleicht doch feiern. Es ist halt so, ich finde es nicht cool, aber es ist halt auch nicht krass dramatisch, ja. Und man hatte halt einfach einen inhaltlichen Disput und ist okay. Also ich werde jetzt nicht nur mit Leuten hängen, mit denen ich mir 100% einig bin. Es ist halt so ein Ding von, ich stehe schon dazu. Ich finde es auch nicht das Schlimmste, wenn das nicht der Fall ist, aber also, beim neuen Song bin ich halt, also das ist halt, da bin ich halt echt doch nochmal mehr in Emotions gekommen, so richtig sackig geworden, und das war halt eigentlich lange nicht mehr der Fall, weil ich einfach ganz gut das ignorieren konnte.
Ja.
Da komme ich her.
Ja, also ich bin ja zum Beispiel auch so jemand, so ich denke mir so, ich weiß das, wusste das natürlich irgendwie alles so, und ich habe es auch immer so weird, aber irgendwie jetzt zuletzt sind sie ja vor allem auch eigentlich bekannt geworden, weil halt eben Danger Dan ein Solo-Album gemacht hat, das halt irgendwie, ja, einfach auch gut funktioniert hat und auch mit, ich sag jetzt einfach trotzdem mal, mit stabilen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht hat und das eine gewisse Reichweite bekommen hat und, ich sag mal, auch so eine Hymne gegen die AfD irgendwie teilweise wurde, was, ich sag mal so, da waren jetzt darüber hinaus keine schwierigen Aussagen drin, die jetzt vielleicht in diesem Song irgendwie so ein Thema sind. Aber im Endeffekt kommen wir da ja so ein bisschen in dieses Thema rein, wo du jetzt auch schon so angedeutet hast, wo ich immer auch als jemand, der durchaus politisch, ja, sagen wir mal so, informiert ist, in diese komische Bubble mit Antideutsche und Linke und dass ich irgendwie beim Thema Antisemitismus und Israel und irgendwie so diesem ganzen Bereich irgendwie alles total harte Fronten sind und irgendwie alles total durcheinander ist. Und es ist so irgendwie sowas so, ich hatte, da habe ich mir einfach das Privileg auch rausgenommen, ich sage auch wirklich Privileg, ich beschäftige mich damit einfach nicht, das ist mir einfach alles zu dumm. Und aber auf der anderen Seite, weil du sagst es ja, irgendwie Leipzig irgendwie schon an, die deutsche Hochburg, warst du bla bla bla, Antilopen-Fans so, Antilopen-Gang war, hat sich immer irgendwie so als antideutsch bezeichnet, wo quasi in den Aussagen von dem neuen Song irgendwie halt das nochmal klar unterlegt. Von daher habe ich dann irgendwie auch gedacht, gut, so gesehen eigentlich keine große Überraschung, dass die so einen Song machen. Und das Einzige, was man vielleicht sogar noch positiv anmerken könnte, ist tatsächlich so, ja, die sind jetzt hier eben fame und erfolgreich geworden. Und trotzdem machen sie so einen Song, weil es ihnen irgendwie vielleicht halt ein Anliegen ist. Und ich bin mir halt, die sind ja auch keine Idioten, das kann man denen ja nicht vorwerfen.
Darüber so habe ich auch oft nachgedacht, denke ich halt auch immer wieder. Ich finde, das macht es noch schlimmer.
Ja, aber dann halt aber, also ich sag mal so, die wissen auch schon, okay, das wird, wenn wir das rausbringen, das wird nicht jedem gefallen und das wird irgendwie Stress haben und das wird eventuell auch Beifall von Seiten bekommen, wo wir vielleicht auch nicht so richtig stolz drauf sein wollen, weil, um das mal kurz zu umreißen, also irgendwie die Bild-Zeitung hat irgendwie was zu den Antilopen geschrieben, linke Band.
Ich weiß nicht, ob die das denken, weil das ist genau die Ecke, die dazu passt. Ja, das ist ja so ein bisschen auch an dieser generellen antideutschen Strömung so ein bisschen das absurd Lustige daran. Also das mag mal zu einem Punkt vielleicht so gestimmt haben, wo die mal herkamen vor so, also keine Ahnung, 90er oder 0er Jahre, so ein paar Dekaden halt, wo es halt wirklich so ein bisschen so eine grobe Grundablehnung war von, was Deutschland ausmacht, was politische Deutschland ausmacht, was auch ein bisschen mit so, wo kommt der deutsche Staat, BRD her, Thema Entnazifizierung und so, dass man sich erstmal so grundlegend dagegen stellt. Mittlerweile ist aber Anti-Deutschland, das sind so Positionen, die halt super in der Mehrheitsgesellschaft und halt vor allem im konservativ bis rechten Spektrum halt super geteilt sind. Das sind so mehr oder weniger dieselben politischen Ansichten. Deswegen passt das komplett und ist komplett voraussehbar, dass es halt von Bild und so weiter gefeiert wird. Also es waren so, Bild-Zeitung hat darüber berichtet, irgendwelche...
Positiv
ja, darüber berichtet. Positiv, natürlich.
Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen.
So FDP Mitglied des Bundestages hat Song geteilt. Julia Klöckner hat den Song gefeiert. Wer war das? Der Staatssekretär, Chef vom Bundeskanzleramt, der war es, Wolfgang Schmidt hat den Song auch gefeiert. Es war wirklich Frederik Spilden, auch noch so ein ganz schwieriger Charakter.
Schwieriger Typ.
Ja. Genau, der hat das gefeiert. Volker Beck, Ulf Poschardt, also einfach nur eine Reihe von Namen, die ließe sich noch fortsetzen, die basically alle Red Flags sind. Ja, ich ich musste übrigens dran denken, ich habe neulich den Podcast von Jane und Ike gehört, wo die rausgehauen haben, und der ist schon eine Woche alt oder so, da ging es überhaupt nicht um den Song, aber wo die unabhängig von diesem Kontext halt gesagt haben, so, wenn ihr einer Meinung mit Volker Beck und Ulf Poschert seid, dann solltet ihr wirklich mal über eure Meinung nachdenken. Und ja, das geht halt, gilt halt gerade auch nochmal mehr denn je. Aber genau, ja, es ist halt so ein bisschen das Lustige, dass die Antilopen, das ist ja auch so, das ist ja basically auch, was ich reingeschrieben habe in diese Review-Verriss, um damit das vielleicht nochmal diesen Mini-Bogen kurz zu machen, so, dass die halt sehr gerne als linke Band betitelt werden, auch von der Bild-Zeitung und so weiter, aber halt überhaupt keine linken Position vertreten, dass es eine Fehlannahme ist und maximal eine schmeichelhafte Selbstbezeichnung, aber nichts mit den eigentlichen Inhalten zu tun hat. Und deswegen ist es halt auch überhaupt nicht verwunderlich, bei wem dieser Song jetzt auf eine positive Resonanz gestoßen ist.
Ja, also würde ich dir zustimmen im großen Teil, aber halt, ich weiß nicht, also wenn man sich, ich würde halt schon der Meinung sagen, so gerade so das letzte Danger Dan Album mit linken Positionen sehe ich da schon drin. So.
Ja, das ist so ein gefühliges Böhmermann links sein, aber ich finde, das hat halt wenig tatsächlich mit mit überzeugenden linken Inhalten zu tun.
Ja, okay, so, und ja gut, ich glaube, man konnte jetzt schon irgendwie so merken, warum dich das jetzt so, also warum das grundsätzlich so ein bisschen nervt und so, aber kannst du es nochmal so formulieren, warum das diesmal dich nochmal besonders
trifft? Klar, also du sagst es erstmal ganz generell auch halt dieser, also das Thema Nahostkonflikt ist schon irgendwie immer ein krasses Thema innerhalb von diversesten linken Strömungen. Das gilt auch nicht nur für Deutschland, aber auch da nochmal. Genau, und also, ja, es gibt halt gerade, also vielleicht fangen wir einfach vorne einfach an, womit der Song, also ich sehe schon deinen Gesichtsausdruck, ja, aber wir müssen halt auch kurz einmal den Kontext nochmal herstellen. Und ich meine damit nicht, wir fangen vorne beim Nahostkonflikt an, sondern weil genau, das werden wir hier nicht leisten, und wir werden auch hier nicht in aller Ausführlichkeit über jeden einzelnen Aspekt sprechen. Aber so ein bisschen rund um Kontext muss es geben, weil die Antilopen, das haben sie ja auch selber so kommuniziert, diesen Song als eine Reaktion, als eine Art von Verarbeitung im weitesten Sinne auf den 7. Oktober und auf den terroristischen Überfall der Hamas auf Israel, bei der mehr als 1200 Israelis, Juden und Jüdinnen, auch diese Festivalbesucher in Israel brutalst ermordet worden. Ein barbarischer Terrorangriff einfach, der durch absolut gar nichts zu rechtfertigen ist. Und der ausgelöst hat im weitesten Sinne, dass israelische Staat halt Krieg im Gazastreifen führt, wo ja das besetztes Palästinensergebiet ist, wenn man so möchte, und wo halt eine Luft- und Bodenoffensive gerade viele, viele 10.000 Menschen das Leben kostet, darunter der Großteil davon Zivilisten, Frauen und Kinder, unter dem der israelische Staat, die Regierung hat als Begründung dieses Krieges, dass die Auslöschung der Hamas, die diesen terroristischen Angriff begangen hat, vorgebracht. Und genau, seitdem wird seit mehreren Monaten Krieg in Gaza geführt und es sterben massenhaft ZivilistInnen. Und das ist so der Kontext, aus dem der Song kommt. Und das ist natürlich ein komplett aufgeladenes Thema, es ist auch ein ongoing Thema, also das ist jetzt, ne, mehr oder weniger fast auf den,
seit immer.
Genau, aber so, gerade nochmal in extremer Weise, aber es ist so jetzt mehr oder weniger dieser Auslöser, der 7. Oktober, der Überfall der Hamas, ist jetzt fast auf den Tag ein halbes Jahr her, und das ist genau, so wie der Konflikt und wie der Krieg gerade aussieht, sicherlich auch noch ein Thema, das noch eine Weile in der Intensität anhalten wird, deswegen, also zu welchem Zeitpunkt man sich auch immer das hier anhört, es wird neue Entwicklungen geben, das ist eine Lage, die sich weiterentwickeln wird und so weiter. Genau, aber das ist so ein bisschen der Rahmen, der kommt, und dann geht's halt um die Art der Thematisierung, was die Antilopen daraus machen und wie die diese Geschehnisse einordnen und was ihre Gedanken dazu sind. Und es ist halt so krass einseitig, obwohl ich finde, dass sie an manchen Stellen sogar gute Ansätze haben, die werde ich auch gleich nochmal herausstellen, aber es ist insgesamt halt so krass einseitig, wie sie diesen wirklich extrem komplexen Konflikt und das krasse Leid, was da gerade einfach herrscht, behandeln, dass es mich einfach super wütend macht.
Wir sind ja gerade in Dresden.
Ja, wichtige Hip-Hop-Line auch. Eine Classic-Hip-Hop-Line. Aber ja.
Ja. Halt, ja. Ja, also ja, ich weiß gar nicht, was ich da groß dazu sagen soll, aber das du hast dich offensichtlich extrem tiefgehend damit beschäftigt. Wie es ja auch erwartbar war. Ich bin da tatsächlich einfach nicht so tief reingegangen, weil ich finde es halt einfach so. Ich glaube, viele Leute, die uns zuhören, wissen, wir sind tendenziell irgendwie ein Podcast, der irgendwie, ich sag mal so im weitesten Sinne, irgendwie so progressiv verschreibt. Wir besprechen viele Künstlerinnen, die auch politische Themen irgendwie behandeln, so, aber ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie so die großen Kontroversen, obwohl sie auch passieren und wir da vielleicht auch eine Meinung zu haben, dass wir die außen vor lassen, weil mir geht's persönlich immer so, ich finde es ganz schwierig, da irgendwie meine Perspektive zu legen, weil ich halt irgendwie auch irgendwie so eine Bubble-Perspektive auf irgendwas habe und auch gerade jetzt dieses Thema, wo man echt super viele Leute eine Meinung haben, man sieht super viel, gerade in Social Medien, irgendwie Videos, einseitige Videos, es sind auch, ja, ich weiß nicht, es ist auch viel, bei Krieg, gerade jetzt mit Social Media, ist halt ganz viel Propaganda und eventuell auch noch AI und alles Mögliche drin. Deswegen denke ich mir immer so, ich kann das nicht beurteilen, einfach so. Ich bin da vielleicht irgendwie so ein Wohlfühllinker, irgendwie so, der dann irgendwie auch, ne, weil genau was die irgendwie dann halt auch irgendwie sagen, ne, so, ich, wie hat irgendwo eine Zeile war so, wo ich gedacht habe, so, ja, ich bin irgendwie halt auch gegen Hass für Frieden und ja, klar, Antirassismus so, aber nur weil ich mich jetzt nicht irgendwie groß nochmal dazu positioniert habe und irgendwie eine Instagram-Kachel geteilt habe oder in einem Podcast irgendwie dazu gesagt habe, dass ich dies oder jenes verurteile, keine Ahnung. Also
ja, das ist halt schon eine der guten, richtig, richtig schlimm, also der repräsentativ richtig, richtig schlimmen Zeilen, die du halt rausgebracht hast, weil also das rappt Kolja, er rappt, Zitat, heute natürlich sind die größten Antisemiten alle Antirassisten gegen Hass und für Frieden. Alle. So, absurd, sowas zu denken, sagt basically, dass alle, die in antirassistischen Strömungen unterwegs sind, die antirassistisch kämpfen und arbeiten, einfach erstmal strukturell antisemitisch denken, was halt wirklich absurd ist, macht dadurch, by the way, auch noch, also spielt ganz, ganz doll herunter, dass extrem viel Antisemitismus gerade in Deutschland aus der rechten Ecke kommt und winkt es hier so ab, als ob wirklich so der größte Feind irgendwie in linken aktivistischen Gruppen liegt, was meiner Meinung nach wirklich eine absurde Vorstellung ist, wenn man das wirklich denkt. Und dazu kann man vielleicht noch anmerken, es gab linke Rand- und Splittergruppen, die zum Beispiel den Angriff der Hamas als eine Art von Befreiungsakt gegen eine Unterdrückung verklärt haben, was ja absolut nicht ist. Also die Hamas wird niemanden befreien und wird auch keine Situation der Kolonialisierung irgendwie beenden. Das ist absoluter Bullshit. Aber das ist keine weit geteilte Meinung in antirassistischen Kontexten. Das zu behaupten, ist einfach krass verleumdend und geht dolle, dolle an der Realität vorbei. Wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Antilopenphänomen, Antisemitismus da zu sehen, wo er maximal in Teilen vorhanden ist, so am Rand, aber wo er einfach ganz oft überhaupt nicht vorhanden ist, wo man halt selber nur die politischen Gegner hat. Und das sind bei den Antilopen, sind halt die Leute, die sie nicht mögen, sind halt viele Linke, weil die halt einfach deren Position nicht teilen. Es gibt später im Song, das wird von Danger Dan gerappt, gibt es auch nochmal so eine Line, ich lese einfach kurz die Line vor, dann gibt's die Gedanken dazu. Ja. Da rappt Danger Dan nämlich, Zitat, David-Sterne werden an die Haustüren gesprüht. Ist das jetzt diese sogenannte Israel-Kritik? Und dazu so zwei Input-Gedanken, weil das ist dieser eine Punkt, wo ich meinte, so in diesem Song gibt's auch wirklich Sachen, die durchaus eine Basis haben, wo ich sage, das ist durchaus sinnvoll und wichtig, das zu thematisieren. Zum Beispiel so, ja, es ist ein realer Kontext, so David-Sterne werden an Haustüren gesprüht und das ist also obviously einfach eine antisemitische Tat. Es gibt auch noch eine weitere Line, dass man sich mit einer Kette, mit dem David-Stern nicht mehr vor die Haustür traut, beziehungsweise auch nicht mehr traut, mit der Kippa rauszugehen, weil es halt klar ist, jüdische Symbole zu erkennen sind und darauf eben Hassreaktionen erfolgen. Auch das ist ja durchaus Realität, also Realität, die auch in den letzten Monaten in Deutschland zu beobachten ist. Und genauso wie durchaus ein Anstieg von antisemitischen Taten auch in Deutschland zu beobachten ist. Wir hatten jetzt erst am letzten Freitag, wir nehmen am 8.4. auf, am letzten Freitag gab es wieder erst einen Angriff auf eine Synagoge. Das sind alles reale Kontexte und es ist total legitim, das in einem Song zu verarbeiten, darauf hinzuweisen, dass es existiert. Aber dann wird diese Zeile eben geschlossen, wo man ein Beispiel für Antisemitismus, wie er in diesem Land gerade zu beobachten ist, wird dann weitergeführt mit, ist das jetzt diese sogenannte Israel-Kritik? Und tut halt so, als ob Israel-Kritik per se etwas Antisemitisches ist und also ob tatsächliche Kritik an Israel nicht darüber hinausgeht, einfach so blanken Antisemitismus gegenüber Leuten zu zeigen, was natürlich absoluter Bullshit ist, weil es durchaus sehr berechtigte Kritik an Israel, und da reden wir jetzt nicht darüber, dass es Kritik am Staat Israel gibt im Sinne von, ich spreche dem Staat Israel das Existenzrecht ab. Nein, das ist nicht diese Kritik, sondern die Kritik ist, in Israel gibt es eine amtierende Regierung unter Netanyahu und es ist eine ultrarechte Konservativregierung, die halt, wer hätte es erwartet, einen hardcore-rechten Film schiebt und halt einen Krieg mit Mitteln führt, der nicht zu rechtfertigen ist in der Art und Weise, wie er ausgeübt wird. Und das ist halt eine berechtigte Kritik an Israel und an den aktuellen politischen Gegebenheiten in Israel. Und das wird einfach weggewischt, indem man sagt, so, das ist auf derselben Ebene wie so klare antisemitische Taten, die tatsächlich zu beobachten sind. Das sind die Sachen, die mich extrem doll stören, weil man dadurch auch so ein bisschen dem tatsächlichen Antisemitismus, der vorherrscht, dass man den einfach verwässert, indem man sagt, so jegliche Kritik an dem, was in Israel passiert und was gerade von Israel ausgeht und wie Israel in Gaza agiert als Staat, einfach als Staat, ne? Dass das alles schon, dass das alles so eine Suppe ist und zu derselben Art von Handlung gehört. Und das ist halt einfach Bullshit. Und ja, und hier zu suggerieren, dass auch einfach Israel-Kritik so das Gleiche ist wie Antisemitismus, ist halt, also es ist auch so eine gefühlte Gleichsetzung von Israel ist gleich alle Juden und Jüdinnen, die irgendwo auf der Welt leben, in Israel und an anderen Orten. Und das ist Quatsch. Das ist selber ein vollkommen falsches Denkmuster und das tritt hier auf. Und das ist Bullshit einfach. Das kann nicht gleichgesetzt werden. Mal abgesehen davon, dass es halt auch genug linke und progressive Jüdinnen gibt, die sich ja sehr klar gegen das positionieren, was gerade in Israel abgeht, die teilweise gegen die Regierung in Israel protestieren und die gerade in so intellektuellen Kreisen halt einfach auch Briefe und Resolutionen unterschreiben, die Kritik an Israel üben und die eine Palästina-solidarische und mit der Zivilbevölkerung in Palästina-solidarische Haltung einnehmen. Also das, ja. Und das wird hier halt alles weggewischt und so zu einem gemacht. Und ich finde es, wie gesagt, nicht überraschend, aber halt extrem schade, weil, und ich sag's nochmal, da sind halt reelle Standpunkte als Grundlage irgendwo mit dabei, aber die Schlüsse, die daraus folgen, sind hier einfach vollkommen an der Realität verzerrt.
Ja, aber das ist doch, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, weil, wie gesagt, ich bin da wirklich nicht tief im Trümmer drin, aber quasi diese Punkte, die du hier als falsch darstellst, das sind doch eigentlich aber diese ganz, wo ich immer dachte, das sind halt diese Muster, die halt eben so diese antideutsche Strömung halt als Annahme sowieso generell irgendwie hat.
Was?
Deswegen ist es so, ich habe viel vor in der Kritik irgendwie davor gelesen, bevor ich mir den Song tatsächlich auch angehört habe. Und dann habe ich den Song gehört und habe ich halt gedacht, so, ja, es ist halt das, was ich so im Wesentlichen vermutet hätte, was die halt dann sagen, weil die sagen halt das halt. So,
ja.
Also natürlich kann man, ist es halt dumm, oder ich würde es nicht so sehen, sagen wir es mal so, aber irgendwie, ja.
Ja, also nochmal,
halt
haben wir, glaube ich, schon gesagt, natürlich ist das jetzt nicht überraschend, aber also es ist halt gerade ein sehr drängendes Thema und ja auch eins, was hier in Deutschland einfach sehr kontrovers verhandelt wird, also wirklich sehr kontrovers und das hat extrem viel Applaus auch gekriegt. Es kommt halt, du hast es vorhin schon angesprochen, je nachdem halt welche Bubble, aber also bei mir so, wenn ich bei Twitter beziehungsweise bei X geschaut habe, halt so, eher klare Kritik an dem Song. Wenn ich dann bei Insta geschaut habe, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, so Leute, mit denen ich gegebenenfalls in anderen Kontexten auch durchaus hängen würde oder von denen ich anderes Zeug auch durchaus stabil finde, selbst Zeug mit politischem Anstrich, jetzt nicht gerade zu diesem Thema, aber zu anderen politischen Themen, wo ich sage, die haben eine stabile Haltung, die ich durchaus mittrage, die ich teilweise sogar inspirierend finde, da wird es teilweise extrem krass abgefeiert. Und ich habe jetzt keinen Bock auf dolles Outcallen von Namen, weil ich das so ein bisschen lächerlich und nicht zielführend finde, aber also ich sehe es halt trotzdem und es nervt mich extrem. Und also das alleine war dann, also das ist so ein Grund dafür, warum mich das emotional so ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich da halt einfach so eine krass große Diskrepanz sehe. Und wie gesagt, bei manchen Themen kann ich das so verstehen, kann das wegwischen, aber so, das ist halt ein Ding, was gerade passiert und was also wirklich in einer Dimension passiert, die halt ein unfassbares Ausmaß hat. Also wir sprechen über 30.000 Tote in Gaza und wirklich so ein kriegerisches Vorgehen mit Hilfe von KI, die, das haben auch schon so journalistische tiefgehende Recherchen gemacht, so, da wird einfach KI verwendet, die kaum unterscheidet zwischen so, ist da ein Zivilist, ist da jemand, der wahrscheinlich Hamas ist und wie ist eigentlich die Regel, wo wir sagen, wir stoppen jetzt diesen Schlag oder wir führen ihn aus. Also da wird wirklich unglaublich wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen und es werden einfach eine Masse von getöteten Menschen hingenommen. Das ist halt wirklich ein krass, krasses Vorgehen. So krass, dass mit den USA, die großer Verbündeter und auch Waffenlieferant für Israel sind, selbst da schon die Diskussionen losstarten, ob das überhaupt noch zu rechtfertigen ist, dass man weiter Waffen an diesen Staat liefert. Und es ist halt, ja, deswegen regt mich das halt dolle auf, weil also es sterben einfach gerade richtig viele Menschen im Moment. Und es wird hier halt einfach dolle relativiert, weil es kommt sehr deutlich raus in diesem Song der Antilopengang, dass sie natürlich eine tiefe Empathie und Mitgefühl haben mit den Menschen, die beim Überfall der Hamas getötet wurden, mit den ganzen Angehörigen, mit den Juden und Jüdinnen insgesamt. Das ist total nachvollziehbar und auch richtig. Aber die Zivilbevölkerung in Gaza, die wird hier genau einmal erwähnt, und zwar als Schutzschilde und findet als menschliches Leid halt überhaupt nicht statt. Und das finde ich einen groben Fehler, wenn man sich diesem Thema annimmt und wenn man 6 Monate nach diesem Überfall einen Song über dieses Thema veröffentlicht, abgesehen davon auch, also ganz generell, und dann dazu kommt noch, dass sie als Schutzschild der Nachfahren der Juden Vergaser, das war wieder ein Zitat, bezeichnet werden. Also man lagert quasi auch noch man ist als Antilopengang basically so selber Grandchild von Nazis, die damals im Zweiten Weltkrieg gemordet haben, und lagert jetzt die Verantwortung für den Holocaust und das Nachfahrentum halt nach Palästina aus. Das ist schon ein starkes Stück einfach, was da passiert. Und deswegen macht mich das halt krass wütend und viel, viel wütender als die normale Scheiße, die Antilopengang halt raushaut. So. Weißt du, damit kann ich halt irgendwie leben.
Ja, das klar.
Heißt, das ist nicht die Überraschung, die mich da wütend macht, sondern es ist einfach so das Ausmaß von dem, mit was sie hier durchkommen, eben auch bei Leuten, wo ich normalerweise sagen würde, so, ich teile einige meiner Meinungen mit diesen Leuten und die finden das halt vollkommen okay, wie das hier thematisiert wird, und ich finde es halt überhaupt nicht okay und deswegen hat mich das halt beschäftigt. Ja.
Ja, ey, nachvollziehbar, und ich sag's selber mal so ganz ehrlich, danke, dass du das nochmal so dargestellt hast, weil es ist halt, wie ich gesagt habe, so, ich bin auch nicht so drin, ich war nicht vielleicht ganz so überrascht, aber jetzt, wenn du das nochmal in so dieser Dichtheit und verschiedenen Stellen rauspickst und das nochmal so darlegst, dann denke ich auch schon so, ja, okay, kann ich schon nachvollziehen, dass das ein Abfuck ist. wenn man das hört, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß, ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wir haben der Antilopen-Gang jetzt eigentlich trotzdem schon viel zu viel Raum gegeben.
Ist so, ja,
und
ist
okay. Ich denke eigentlich, ja, aber ist auch okay. Ich meine,
es ist ein bisschen das, was wir auch zwischendurch gesagt haben. Es waren nicht mal alle schlimmen Lines, die wir besprochen haben, aber es ist an dem Punkt auch, es ist halt leider so, aber es ist halt auch okay, auch okay für mich an dem Punkt, und es war von Anfang an, glaube ich, auch klar, dass wir hier nicht Line by Line durchgehen können und wollen, dass wir halt auch nicht irgendwie eine ganze Folge dazu machen. Und es gäbe noch einen Haufen von Aspekten, die man hierzu erörtern könnte. So die ganze deutsche Position, die deutsche politische Position zu Israel, über die wir jetzt kaum gesprochen haben, aber das muss an dieser halt Stelle auch nicht passieren.
Wir sind kein Politik-Podcast, wir mögen Hip-Hop.
Ich wollte bloß sagen, es ist auch wichtig, einmal anzumerken, dass man diesem Thema trotzdem nicht, so, obwohl es eh unmöglich ist, dass man diesem Thema nicht in der Gänze nahe kommen kann. Aber das sind trotzdem die Eindrücke und Gedanken dazu. Nein. Und das auch noch hinterhergeschoben, weil, also ich weiß auch, dass Leute, die dem Rap-Stammtisch jetzt zum Beispiel uns bei Insta folgen oder den ich generell in dieser Hip-Hop-Bubble folge, dass da auch welche dabei sind, die auch den Antilopen-Post geliked haben und fein und so weiter, und eure Choice ist okay.
Und wieder geteilt
und so. Ja, voll. Aber so oder so würde ich trotzdem sagen, wenn ihr wollt, schreibt uns trotzdem gerne Feedback bei Insta in der DM. So, haltet sachlich. Also Beleidigungen werden wir jetzt nicht beantworten, aber wenn ihr halt ernsthafte Gedanken dazu habt, könnt ihr uns die schreiben. Könnt ihr jetzt noch nicht versprechen, in welchem Ausmaß wir oder ich darauf eingehen, aber ihr könnt es zumindest trotzdem tun, und ich lade dazu ein. Ja. Ich weiß, du hältst die Hand schon vom Kopf, Leo, aber ich kümmere mich gegebenenfalls um die DMs. Ich finde es trotzdem okay. Ich finde es trotzdem besser, einfach noch darüber zu reden, also anstatt einfach so zu sagen, ich werde gar keine anderen Meinungen akzeptieren oder zulassen. Daher ist die Einladung. Ihr müsst es halt auch nicht tun.
Ja, finde ich schon auch gut. Ja, finde ich gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Und ja, also ich werde gerne dich antworten lassen, falls da das ein oder andere.
Ich habe auch ein bisschen Angst davor, aber.
Ach was, keine Ahnung, es ist ja. Meine Güte, ey, du hast deine Perspektive dazu dargelegt und das ist deine Meinung, und du hast hier irgendwie, abgesehen von den Antilogen-Leuten, hast du niemanden beleidigt. Wobei du nicht mal beleidigt, du hast halt
ganz ehrlich
Kritik geäußert.
Das muss man auch sagen, vollkommen unabhängig von diesem Song, vollkommen unabhängig davon, verdienen die es, beleidigt zu werden und dumm gemacht zu werden. Ich habe es einfach nur, weil dieser Song halt so mich ernsthaft aufregt, habe ich es ernsthaft angegangen, in jedem anderen Kontext. So, ich denke, das habe ich oft genug durchblicken lassen. Aber wie gesagt, hier kann man ruhig mit Ernsthaftigkeit und mit einer sinnvollen Argumentation rankommen. Genau.
Es ist so schlimm geworden, dass im Rap-Stammtisch 20 bis 30 Minuten ernsthaft gesprochen wurde, ohne dass ich einen dummen Witz währenddessen gemacht habe. So schlimm ist es geworden. Wir müssen jetzt dringlichst das Thema wechseln.
Ja.
Schnell weg davon, ja. Und damit herzlich willkommen beim Rap-Stammtisch-Folge. Folge, ich glaube, 92, 91.
Ich glaube, 92 schon.
Ich glaube, es wird eine lange Folge, trotz allem. Torben ist leider aus gesundheitlichen Gründen dieses Mal verhindert, deswegen machen wir eine Zweierfolge. Genau. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem genug Themen. Das erste Thema hätten wir damit abgehakt. Ich weiß gar nicht, also ich habe aber auch das Gefühl, unabhängig von einem Antilopen-Gang-Song, der, ich sag mal, auf einer musikalischen Ebene mich auch jetzt nicht so krass abgeholt hat, aber das nur am Rande, muss ich sagen, dass trotzdem auch viel spannende und interessante Musik rausgekommen ist, mit der ich mich gerne mit dir noch mal ein bisschen drüber austauschen würde. Und dann haben wir, wie gesagt, nachher auch noch die Kategorie und die Rap-Stammtisch Big Four.
Oh Gott, ja.
Keine Ahnung, ich habe das.
Jetzt, wenn du es so aufzählst, denke ich mir halt auch so, das sind ja ganz schön Themen auf einmal.
Ja, wie vorhin gesagt, wir haben einige Themen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie, also wir haben thematisch gesagt, wir machen das. Und aber jetzt irgendwie nicht nochmal die Gesprächsbeiträge irgendwie rübergebaut, das erwähnen, so sind wir natürlich nicht. Aber trotzdem würde ich gerne erstmal nochmal so ein bisschen in Musik reingehen.
Ja, klar.
Weil tatsächlich, also für mich, ich muss mal kurz nochmal in die Playlist nochmal gucken, wo ich mit starten will. Aber tatsächlich, wir hatten das letzte Mal auch schon angesprochen, weil vor 2-3 Wochen kam ein Touralbum raus und Torben meinte, er wäre auf dem Konzert, wo Tour angekündigt hätte, dass nochmal eine EP zum Album rauskommt, die sich da nennt Vorstadt, und die ist jetzt rausgekommen. Und Da ist mir insbesondere der Song Gorbatschow ACE aufgefallen, der mir wirklich auch nochmal sehr gut gefallen hat. Ich hatte das Gefühl, dass es ein Tour-Song ist, den ich sag mal so, inhaltlich vielleicht schon mal so gehört habe. Aber I don't fucking care. Ich finde, es ist ein guter Song. Es gefällt mir von der Hook gut und inhaltlich ist es auch so dieses Tour-Ding mit einem, wir hängen dumm in der Vorstadt rum, trinken Wodka mit ACE und haben eine wirre Zeit und es passiert blödes Zeug, aber eigentlich ist es irgendwie so eine Vorstadt, Jugendlichkeit, I don't know. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und falls ihr es noch nicht gehört habt, würde ich es euch empfehlen und füge diesen natürlich wie immer gerne auf unsere offizielle Playlist zum Podcast hinzu, der ihr gerne folgen könnt. Du hast so ein bisschen, habe ich das so richtig gesehen, dass du gerade ein bisschen die Augen gerollt hast zu dem Thema?
Nee, eher nicht.
Nee, weil
ich glaube, ich schaue, das ist einfach nur mein Rüberschauen auf den Second Screen, glaube ich, weil okay, ich hab den Song gehört. Wir hatten ja auch über Touralbum schon so grob geredet. Ich hatte es ja gar nicht so gehört wie ihr, so generell, aber hab den Song gehört und war direkt so, ja, das gefällt mir doch gleich ein paar Stufen besser als wirklich alles. Also ich hatte ja auch die Singles von dem Album schon gehört, auch hier besprochen mit euch, also allein von der musikalischen Anlage schon besser und so weiter. Und trotzdem diese Art von Positivität, die da zu hören war auf der inhaltlichen Seite, zieht sich ja trotzdem so ein bisschen durch und fand es insgesamt eine ganz angenehme Form. Es hat so ein bisschen was Pubertäres gehabt, weil halt so dieses so Gorbatschow mit ACE, okay. Aber gleichzeitig merkt man ihm halt an, dass er nicht die wirklich junge Generation ist, so obviously, weil Jugend macht kein Koma so auf mehr in der Art, die haben andere Dinge zu tun. Ja, aber fand ich eigentlich recht sympathisch und ganz cool. Hab's aber nicht geschafft, die ganze Vorstadt-EP zu hören, da bin ich ehrlich.
Ja, ich habe es auch nur einmal durchgehört und der ist mir schon besonders hängen geblieben, aber ich fand es auch interessant. Aber ehrlicherweise, ich habe auch in den letzten zwei Wochen, ich habe auch das Tour-Album noch zwei, dreimal gehört.
Ist doch fein.
Ich sag ja, es ist ein Grower.
Ja, hast du damals vor zwei Wochen schon gesagt.
Ja, und ich habe meine Meinung nicht geändert und das will was heißen, also ich bitte dich.
Ja, voll, voll.
Ja, es ist echt stark so. Das als erste Empfehlung. Dann, David, ey, du hast mich tatsächlich, also wahrscheinlich hat sich selber überrascht, würde ich mal vermuten, weil das hatten wir wahrscheinlich beide nicht so richtig auf dem Schirm, aber du hast ganz viele Songs drauf gemacht von einem EP-Album, das sich Tape Deck Floor nennt, von Inspector, Hands Up und Terfuck. Und ich glaube, Terfuck ist der Produzent. Ich glaube nämlich ja, weil der ist mir damals schon ins Auge gesprungen, als wir vor, ich weiß nicht, Anfang des Jahres hat er nämlich auch mit dem guten B. Bilbo zwei Songs gemacht, die mir auch schon gut gefallen haben. Und jetzt kam irgendwie so ein ganzes Projekt irgendwie so aus seiner Hand heraus mit zwei Rappern. Und ich weiß nicht, willst du mir mal erzählen, wie du das auf den Schirm bekommen hast und ja, weil die Sachen, die du drauf gemacht hast, da waren schon so, also es ist so ein guter, richtiger, straighter Rap einfach so für mich gewesen und auch vielleicht nochmal so ein Blick hinter diese Trendthemen, die gerne zurzeit irgendwie so in Rap-Songs irgendwie behandelt werden, so Mental Health und so ein bisschen auf so einer, ja, ich sag mal so Oberflächlichkeit, Kritik dazu auch irgendwie so reinverpackt war bei dem Healing-Song zum Beispiel auch, was mir gut gefallen hat.
Also vielleicht vorab, so die kommen es schon so, also Inspector rappt, Terfuck rappt auch, der ist auch Rapper, meiner Meinung nach, und Hands Up ist der Producer in diesem Game.
Vielleicht, ja, da bin ich dann mea culpa, soll mich entschuldigen, dass ich das nicht auf dem Schirm habe, natürlich, aber okay, danke, sag bitte weiter.
Ja, ist ja easy, also wäre ich da nicht falsch von euch, bin mir ziemlich sicher. Und genau, ich bin drüber gekommen, weil einfach in Inspector für mich schon seit, also jetzt nicht ewiger Zeit, aber einfach so, den, finde ich, sollte man auf dem Schirm haben, wenn man an Untergrund-Rap aus Deutschland interessiert ist. In Hamburg located, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau, hat über die Jahre immer schon stabilen Untergrund-Scheiß rausgehauen, der mich durchaus überzeugt hat, meistens auch so mit guter Energie und so weiter. Wir hatten, glaube ich, auch mal über das Album Waterkant, was er zusammen mit Contrabeats gemacht hat, auch mal drüber geredet, weil es da auch schon so ein paar Highlights gab. Oh. So dieser Kontext und das alleine hat eigentlich schon dafür gesorgt, dass ich halt über Tape Deck Flow gestoßen bin. Ich glaube halt auch, bin so eine Woche nach Release drüber gestoßen, habe jetzt so, als ich aus meinem Urlaub zurückgekommen bin, ich bin eigentlich auch im wahrsten Kern bin ich, wenn ich mich nicht so aufgeregt hätte, extrem entspannt, weil ich so eine Woche Urlaub hatte.
Oh Gott. Aber hattest du heute noch mal ersten Arbeitstag?
Ich hatte heute ersten Arbeitstag. Aber ich war tiefenentspannt. Da konnte mir nichts, dieser Montag. Nichts. War saugeil. Und ich war nicht mal unproduktiv oder so. Ich war oft, ich habe gearbeitet. Also gerade geht's mir eigentlich noch ganz gut. Und genau. Bin darüber auf jeden Fall über das Tape Deck Float Tape gestoßen und war so mit der Erwartung, ey, ich höre ja wirklich, also auch mehr, als ich hier noch in irgendwie der Playlist abbilde, aber ich höre halt in Untergrund-Rap auch durchaus rein, einfach, wenn neue Releases kommen, kickt mich manchmal nur nicht so dolle, dass ich denke, ich habe jetzt wirklich Bock, auf die Playlist zu hauen und darüber noch Worte zu verlieren. Ja. Ist ja auch mehr als nur auf eine Playlist packen, sondern irgendwas muss ich ja auch schon mit mir machen. Und das war halt hier der Fall. Und es hat mich vom Anfang an direkt gesnatcht und es ist wirklich, wie du meinst, es ist ein bisschen, die machen schon so Mental Health-Themen, aber auf locker und vor allem, die haben guten Humor. So, erster Song mit dem Titel Therapeuten-Warteliste. Na klar, Alter.
Das ist schön.
Und das mag schon, ich mag die Attitüde, mit der die rangehen. So, es ist locker, spielerisch und die haben trotzdem Bock auf Action. Ja. Und die Beats, die Hans abgebaut hat, sind halt so, also gerade so Therapeuten-Warteliste, als sie so reinkam, es hat mich so ein bisschen an die goldenen, sagen wir mal vor so 3-4 Jahren oder sowas, goldenen Lugatti und oder vielleicht sogar 5-6 mittlerweile bei Gott. Goldenen Lugatti und Nein-Zeiten. Auch so, die Flows haben gut zugepasst. Und es ist halt so ein bisschen Trap-Beats mit so scharfen Hi-Hats und da kickt aber auch alles so, die Kick ballert und die Snare schallert, so diese Sachen halt so. Und das hat mir über das ganze Tape echt Spaß gemacht.
Ja, es ging mir tatsächlich einfach auch so. Deswegen habe ich mich da wirklich sehr, sehr drin abgeholt gefühlt. Und es hat sich nach so einer, ich sag mal so, letzten paar Wochen, Monate, also es kam viele gute Musik raus, aber auch deutschsprachige Musik, aber irgendwie so richtig frische, neue Sachen, so mich so komplett neu abgeholt haben, war für mich tatsächlich irgendwie nicht so richtig dabei, ein Künstler bin. Hier habe ich das Gefühl, da ist was am Kochen. Ja, und ich möchte das nochmal korrigieren, weil ich natürlich mal wieder einen Fehler gemacht habe mit inhaltlichen Sachen. Da stehe ich ja auch dazu gerne mal, jede zweite Folge. Tatsächlich mit Hands Up und Herfuck, tatsächlich bei diesem Song mit Bilbo, den ich vom Anfang des Jahres auch noch bestimmt habe, die sind beide an diesen zwei Songs beteiligt gewesen. Das war mir nicht mehr so produziert, wir waren präsent. Ja. Das war mir nur Herfuck irgendwie Name, aber Hands Up hat da offensichtlich auch produziert. Ich gehe davon aus, dass du da natürlich recht hast bei dem Thema. Ja. Nachtrag. Also deswegen danke für die Empfehlung so.
Ja. Gerne. Danke vor allem für das Tape. Also es macht halt, es bockt halt einfach, ne?
Ja, also wirklich. Ich habe auch viele Songs auf die Playlist gemacht, also geht da unbedingt mal rein. Das ist wirklich, das ist vielleicht auch mal wieder sowas, wo man dann jetzt, wenn man jetzt Rap-Stammtisch hört und ein gern von mir rausgeholtes Zitat, jetzt noch reingehen und Fan werden, bevor es alle tun, Moment.
Man kann ihn dann nur wünschen, dass es wirklich bald alle tun, so. Ja.
Es wäre, auf jeden Fall wäre es ihnen gegönnt, wenn es so wäre. Yes. Ey, vielleicht, wir haben ja, wie gesagt, ich habe vorhin schon einige Themen angesprochen, wollen wir vielleicht in die, ich wollte jetzt schon sagen, Trettmann-Kategorie reingehen, aber wir,
du bei hattest Gott ja, haben wir keine Trettmann-Kategorie.
Keine Trettmann, ja, die Kategorie des Trettmanns im Endeffekt dieses Mal. Wir haben ja die Kategorie, wo wir immer drei Alben zur Abstimmung geben, so auch dieses Mal. Und du hattest letztes Mal einen Kitschkrieg-Vote in unsere Instagram-Story gegeben, wo über drei Kitschkrieg-produzierte EPs oder EP-Reihen gesprochen wurde, unter anderem über Trettmann, der jetzt in der Abstimmung knapp gewonnen hat. Ich glaube tatsächlich auch vor Joey Bargeld.
Ja, ich glaube schon, so Bargeld und Haiti waren so ungefähr gleich auf. Ich hätte mir ja wirklich riesig dolle einfach gewünscht, dass wir über die Joey Bargeld-Dinger sprechen, weil krass underrated, krass zu wenig gehört und so weiter.
Ja, definitiv.
Aber ja, ich sag mal so, dann bin ich natürlich in die Trettmann-Dinger reingegangen, hab mir die drei EPs angehört und dachte mir so, ich verstehe schon auch, warum die Leute das gevotet haben und warum ich es damals so gefeiert haben, geil, weil, also ich bin extrem wieder in diesen Vibe reingekommen.
Ja.
Meine Güte.
Man muss auch sagen, ist es jetzt, wie lange ist es jetzt her, so 6, 7, 8 Jahre oder so, wo die Dinger rauskommen?
2016, also die ersten beiden 2016 und die dritte EP wahrscheinlich.
Kitschkrieg 2 und 3, 1, 2 und 3.
Alle 2016 erschienen. So Anfang, Mitte und Ende 2016. Was für ein goldenes Jahr einfach.
Ja, wirklich. Also das war wirklich sehr außergewöhnlich. Und ich muss tatsächlich zu meiner ja, ich weiß nicht, zu meiner eigenen, ich weiß nicht, Eingeständnis, Überraschung, I don't know. Aber ich habe tatsächlich Trettmann auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, wie es wahrscheinlich bei dir einfach der Fall war. Weil ich bin im Endeffekt auch über Haiti zu Trettmann gekommen, über diesen 120-Jahres-Song, der auf der zweiten, dem zweiten Teil drin war. So, ich habe Toxic EP, das war für mich der Grand Haiti. Also das wissen ja, glaube ich, Leute, die uns länger hören, dass wir große Haiti-Fans waren, sage ich jetzt in dem Fall mal. So, zurzeit sind wir positiv geneigt, aber irgendwie der aktuelle Output holt mich zumindest nicht so krass ab wie damals die Sachen. Aber dieser 120 Jahre und dann nochmal den Remix und Haiti und Trettmann damals ja auch auf vielen Konzerten irgendwie beide als Vorband irgendwie dabei und immer auch bei 120 Jahre irgendwie gegenseitig gefeatured und das war ein Ding so. Aber ich glaube halt im Endeffekt schon auch so auf Retrospektive die Conductor davon, im Endeffekt halt dass dieses Kitschkrieg, ich sag mal Kollektiv, die haben ja immer auch gesagt, ja, da ist irgendwie der Grafikdesigner ist irgendwie auch genauso wichtig wie unser Produzent.
Klar, beziehungsweise aber die Fotografin Ahuda, die halt die ganzen Motive geschossen hat. Ja.
Genau, genau. So, und deswegen mal die Frage an dich, hast du damals tatsächlich irgendwie so Trettmann damit auch kennengelernt oder, weil ich hab's alles eher so nachgehört, dass ich tatsächlich irgendwie, da schon bei Kitschkrieg 1 war ich persönlich selber
Da war ich komplett in diesem Film drinne. Ja, da war ich aber komplett in diesem Film drin. Ich glaube, also ich nehme auch stark an, dass das einfach schon bei Kitschkrieg 1 war. Und also ab dem Moment habe ich halt auch alles, was Kitschkrieg angefasst haben und so weiter, habe ich halt dolle geahndet. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich darüber wahrscheinlich so über Kitschkrieg, was sie mit Trettmann gemacht haben, was sie dann mit Haiti gemacht haben, wahrscheinlich darüber so dann zu Joey Bargeld gekommen bin, weil die halt dann was mit Joey Bargeld auch gemacht haben, aber das war alles in einem so kurzen Abstand, also ich kann es nicht mehr so 100% genau sagen, aber eigentlich hat es schon mit dem Anfang angefangen, ja, genau, und also ich habe das ja auch schon so angedeutet, als ich die Sachen für die Kategorie zur Auswahl gestellt habe, aber es war für mich wirklich eine sehr mitreißende Phase, was sie irgendwie musikalisch geprägt haben, und ich erzähle das habe ich vielleicht sogar schon mal im Stammtisch hier gemacht, aber ich erzähle das immer noch so als eins der insgesamt geilsten Konzerterlebnisse, so damals in der Distillery in Leipzig, die vor, keine Ahnung, 2 Wochen oder so, legendärer Techno-Club, wurde vor 2 Wochen abgerissen, muss an einen neuen Standort ziehen, RIP Stadtpolitik. damals die so große Trettmann-Kitschkrieg, Soulforce Records, überhaupt Tour, einfach so, Joey Bargeld und Haiti als Vorband für Trettmann und es war so ein krasser Abend, keine Ahnung, da gehen 150 Leute oder sowas rein in diesen Hauptraum von dem Ding, das hat uns damals einfach krass dolle fasziniert und genau, da war ich eigentlich schon bei allen.
Iconic, das dabei gewesen zu sein, da kann man schon stolz drauf sein wahrscheinlich.
Das war so witzig, so Bargeld hat sein Set angefangen oder wollte sein Set anfangen, damals hat Fizzle von Kitschkrieg auch noch selber hinter den Decks gestanden und so weiter, das hat sich ja irgendwann ein bisschen verändert, aber wollte Joey Bargeld sein Set als Support Act anfangen und da kommt halt so eine Art von Glockenbeat oder sowas, kam bei dem ersten Song rein, wo dann danach ein Drop kommt, er ist halt immer so zum Drop auf die Bühne, aber immer wenn der Drop kam, hat der Bass sehr geschallert und das DJ-Pult hat gewackelt und dann ist der Song immer abgebrochen und die mussten sich irgendwie 4-5 Mal diesen Intro-Song vom Support Act Joey Bargeld anspielen, bis der mal durchgelaufen ist tatsächlich. So diese Art auch von Konzert.
Geiles Hype-Up-Element, das sollte man eigentlich vielleicht nochmal so künstlich machen, weil es könnte schon funktionieren einfach, ne?
Ja. Aber genau, also da war mir schon groß drin, auf jeden Fall. Das war halt, bevor DIY gekommen ist, war das einfach schon der Film, auf dem wir waren. So diese 3 EPs haben einem extrem viel gegeben. Große Juice-Video-Zeit auch damals noch gewesen. So, ich würde sagen, die letzte große Ära als diese Trettmann x Juice-Zeit, wo ein Haufen der Videos zu diesen EPs damals gedroppt sind. Auch noch die EP mit Megalo danach als Juice-Exclusive-CD.
Ab und Mango, die Kammer.
Das war echt nochmal, also abgeholt. Wenn man so jetzt in der Historie drauf guckt, was danach passiert ist und so weiter, wahrscheinlich nochmal so die letzte Phase, wo es nochmal so einen richtig großen Impact hatte, wenn man so möchte und halt auch, also Videos mit Millionen Klicks und so weiter und nochmal als so Channel richtig, richtig aktiv und groß war, bevor es danach so, sagen wir mal, peu à peu bergab ging, ohne jetzt zu sagen, dass danach nur schlecht war, aber so von der Reichweite und vom Impact, ja.
Ja.
Genau.
Es ist so, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, so, und ich glaube, weil du es vielleicht auch ein bisschen besser in Worte fassen kannst, weil du hast ja auch gesagt, du willst so ein bisschen unter dem Producer-Perspektive irgendwie anstoßen und das so als Anlass nehmen. Kannst du so zusammenfassen, was Kitschkrieg so als Producer oder wie die Beats waren, was das halt nochmal so outstanding gemacht haben, die im Endeffekt auch dazu geführt haben, dass die dann halt auch nochmal wirklich so, ich habe das Gefühl, dass auch alle mit denen arbeiten wollten. Die hatten ja damals auch quasi noch, also weiß ich nicht, auch ein paar Jahre auch schon wieder her, einfach nochmal so ein Producer-Album, wo dann halt dieser iconic, muss man auch sagen, Standard-Song mit Gringo-Part und drauf ist, aber wo dann halt auch, ja, ich sag mal, auch so schwierige Artists vielleicht auch draußen sind, wo ich glaube auch so das Thema, wo Trettmann und Kitschkrieg auch nochmal so ein bisschen drüber gefallen sind, über diese ganze Bones und Jizzes-Geschichte irgendwie. Aber an und für sich, wenn man das mal außen vor lässt, ist es ja trotzdem auch 2016 bis, ich sag mal, 2020 vielleicht, war Kitschkrieg, glaube ich, schon auch das Producer, die Produzenten, Beatmaker, mit denen man gerne einen Song haben wollte, weil es sich geil angehört hat. Hast du da ein Gefühl dafür, was das so outstanding gemacht
hat für dich? Als erstes natürlich so, also das Erste, was ich mit Kitschkrieg in Verbindung bringe, auch das Erste, woran ich gedacht habe, als ich halt die EPs nacheinander durchgehört habe, so, das sind diese Beats, die so von der Decke tropfen, diese Synthie-Elemente, die so wie Tropfen von der Decke fallen. Das ist den Kitschkrieg-Sound als Erstes ausgemacht, so als hörbares Sound-Element. Ja. Und das zieht sich halt durch ihre Beats durch. Das ist nicht im Sinne von, die hören sich gleich an, aber das ist einfach so ein Stil, den haben die erfunden, den haben die geprägt, den haben die im Deutschrap als einfach, die haben es einfach gemacht und es war neu und es war frisch. Und ich glaube, als Zweites, ja, so auch ein bisschen in der Retrospektive vielleicht, einfach das Ding, das Kitschkrieg, glaube ich, auch Produzenten waren und vielleicht auch sind. Ich habe mich, ehrlich gesagt, mit dem neuen Stuff von denen viel weniger beschäftigt und kann dazu gar nicht so viel sagen. Aber in der Phase so, halt irgendwie Produzenten sind, wo es so richtig positiv hervorgetreten ist, dass sie halt keine so krass enge Deutschrap-Sozialisation hatten, sondern auch dolle inspiriert waren von anderen Stilen, dolle von Rhythms aus Jamaika inspiriert waren, aber auch, und deswegen habe ich den auch zum Beispiel für später auf Playlist Park mit draufgenommen, auch dolle vom Grime aus Großbritannien einfach inspiriert waren. Das hört man auf Alles Echt halt einfach, weil die da einfach diesen abgehackten, diesen schnellen, versetzten Rhythmus halt einfach übernommen haben. Und also ich finde, die haben halt Rhythmus verstanden und haben verstanden, wie man dope einen Beat baut, ohne dass man den so krass plakativ baut, sondern so, dass er sich halt anschmiegt zu dem, was die Künstlerinnen lyrisch bieten können. Und das ist halt eine krasse Fähigkeit. Und ich finde, da haben die einfach so eine Mischung von Stilen und eine Mischung aus Inspiration mitgebracht, die damals im Deutschrap-Bereich, die hatte halt so kein anderer. Und das war komplett unique und eigenständig, hat sich von all dem abgehoben, wie die anderen Leute klangen, die Beats gebaut haben. Und das ist Kitschkrieg. Und das ist auch der Grund dafür, warum die eine so eine Ära mitprägen konnten oder so stilprägend waren für eine gewisse Zeit.
Ja, safe. Und ich weiß gar nicht, ich habe mich darüber gefragt, ob, ich meine, Trettmann davor als Künstler war der ja auch schon als Künstler aktiv, als Ronny Trettmann und hat Dub und Reggae, ja. Und ich frage mich, inwieweit, ich weiß nicht, ob du da jemals was davon gelesen hast oder gehört hast, inwieweit Kitschkrieg gesagt haben, so, ich meine, sie kommen auch so ein bisschen aus dieser Richtung, wie du gesagt hast, inwieweit die Trettmann dazu überzeugt haben, okay, lass das mal sein mit dem Sächsisch und mach mal so ein bisschen mit uns was. Und wie da die Symbiose zusammenkam.
Keine Ahnung, ich kann mir echt vorstellen, das wird wahrscheinlich in einer sehr gut recherchierten Juice-Titel-Story drinstehen, aber ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich habe es auch.
Die du nicht geschrieben
hast. Also, das muss man auch sagen, ne? Alles, was ich jetzt hervorgehoben habe, das war immer noch recht weit vor, also bevor ich bei der Juice angefangen habe. Ich sag's nochmal, also, um den Bogen anders zu spannen, das war gar nicht so lange nach der Zeit, wo ich noch auf Antilopen-Gang-Konzerte gegangen bin, aber im Sinne von, da habe ich halt einfach wirklich noch im Bachelor studiert, da war noch nicht dran zu denken, dass ich auf diese Art und Weise irgendwie über Musik schreibe, also auch diese Phase war schon deutlich noch, bevor ich was mit der Juice im Arbeitssinne zu tun hatte, aber ich kann es ja aus dem Kopf nicht sagen und dafür hatte ich tatsächlich auch nicht so den Raum für Recherche, aber das wäre Real Rap interessant zu wissen, weil das hat bestimmt schon jemand gefragt.
Ja, also falls es jemand von unseren ZuhörerInnen weiß, schreibt es uns gerne mal. Nutzt die Interaktionsfläche bei Spotify, die ich jedes Mal so aufrufe und dann missachten wir sie immer, weil ich darauf keinen Zugriff habe.
Mittlerweile ist es voll schwer, da überhaupt für mich reinzukommen. Ich kann das quasi nur noch am Smartphone machen, auf dem Laptop oder so Desktop-Geräten, werde ich da gar nicht mehr reingelassen. Also Insta-DM ist,
okay, also
ist uns immer safer. Instagram. Wir werden es höchstwahrscheinlich lesen. Macht es da. Genau.
Ja,
also dazu auch noch Fun Fact.
Ja. Aber ich schlussendlich würde ich aber schon resümieren, dass ich mir denke, so ohne Kitschkrieg wäre Trettmann nie so groß geworden, wie er jetzt ist, und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht so richtig. Voll. Und es hat schon eine super krasse Ära geprägt. Und ja, also es hat mir jetzt auf jeden Fall auch nochmal viel, viel Spaß gemacht, das nochmal alles zu hören. Ist gut gealtert, ist ein geiler Film. Ich habe nochmal jetzt viele Songs auch auf die Playlist irgendwie gemacht. Und es ist ja tatsächlich auch, vielleicht willst du auch noch ein Fazit ziehen, aber ich will trotzdem schon mal die Überleitung setzen mit dem Thema, weil Trettmann hat auch den letzten Tage eine EP auch rausgebracht mit 9 Songs. Und das ist jetzt, so wie ich das damals verstanden hatte und so wie das auch wirkt, ist jetzt das erste Mal, wo er als Trettmann auftritt, ohne diesen Kitschkrieg-Bezug. Ja. Da hatte er letztes Jahr quasi diesen Schlussstrich gezogen, wo ich sag mal so, wir hatten im Rap-Film auch drüber gesprochen, waren eher so ein bisschen, ich sag mal,
das durchwachsen. Das war ein scheiß Album. Fertig. Also
durchwachsen. Ja,
okay. Von mir aus.
Kam jetzt eben eine EP raus, Your Love is King. Und dazu die Überleitungsfrage an dich. Hast du es gefühlt? Fandest du es besser als das letzte Album, weil du es ja vor Scheiße fandest.
Also das ist natürlich auch hart ausgedrückt, aber also dieses letzte Album, das er mit Kitschkrieg rausgebracht hat, also alles daran. Das war ja auch eine Situation, wo vorher schon offen kommuniziert war, das wird unser letztes Album und danach gibt es eine Art Schlussstrich zwischen dieser Symbiose und es gibt eine Trennung. Die werden aber erstmal nicht musikalisch zusammenarbeiten. Nur diese Ankündigung allein macht jetzt kein schlechtes Album, aber es hat sich halt auch genauso angehört, als ob da der letzte Rest, was aus dieser kreativen Symbiose halt vorhanden war, nochmal irgendwie rausgesogen wurde, um nochmal ein Album zu schaffen, weil man es ja davor auch mehrfach hingekriegt hat, krasse musikalische Werke hinzukriegen. Und ich finde, da war halt einfach kein Saft mehr drin. Und so hat sich das halt auch angehört. Nee. Auch wenn ich die Kitschkrieg-Beats mir jetzt von dieser EP angehört habe oder von den EPs angehört habe, dachte ich halt so geil, so coole verspielte Elemente, es passt einfach so richtig gut zueinander, die haben sich ausgetobt, die haben sich ein bisschen ausprobiert, es ist halt wirklich so voller Energie und Lust auf die Musik und ich fand es ja so blutentleert einfach, was auf diesem Album auch beattechnisch stattgefunden hat, obwohl man immer schon sagen konnte, dass Kitschkrieg eher eine Art von minimalistischen Produktionen und Beats machen, aber das war halt, also da hat einfach jeder Funke gefehlt, der irgendwie nochmal ein bisschen was anstößt, daher. Genau, ich fand es schon ein Kack-Album einfach, was bei mir auch überhaupt nicht hängen geblieben ist im Vergleich zu gerade den EPs und dem ersten DIY-Album. Und habe dann die neue Trettmann-EP gehört, einfach weil es Trettmann ist und weil ich mir das natürlich anhöre, auch wenn ich das letzte, was er rausgebracht hat, halt überhaupt nicht überzeugend fand. Und ich fand es direkt frischer und dachte mir so, geil, da hat ihm jemand wieder Leben eingeflößt, beziehungsweise einfach eine Grundlage gelegt, dass er wieder auf eine andere Art und Weise zum musikalischen Leben erwecken kann und hab's insgesamt genossen. Ja, ich fand's gut.
Ja, ging mir auch so. Es sind jetzt auch noch 4 Songs. Ja. Aber ja, es ist
unter anderem von A zum J, Florida Juicy produziert, die unter anderem mitgewirkt haben. Also auch einfach, der hat sich, glaube ich, eine Garde von Leuten einfach geholt und hat ein bisschen eine neue und andere Form von kreativem Austausch gefunden. Und ich glaube, das war dringend notwendig. Und ich glaube, das wäre halt auch schon vor dem letzten Kitschkrieg-Album sinnvoll gewesen. So, ist natürlich sehr einfach, von außen drauf zu gucken und sowas zu sagen. Aber ja, so hört sich's halt an.
Ja, klar. Aber ich meine, die letzten Sachen so, die haben halt auch noch, ich habe es gerade vor mir, sehr, sehr gut geklickt. Ja,
ich scheiß drauf, welche Sachen
so kriegen. Pop-Features drauf.
Also, das ist nie die Kategorie, wie ich denke, dass ich denke, so, wer 4 Klicks hat, hat gute Kunst gemacht, so, das ist es einfach nicht.
Ach, natürlich nicht, das meine ich ja auch nicht, aber, meine Güte, wir wissen, wie viel Revenue Musiker irgendwie über Spotify Streams gönnen und,
ja,
keine Ahnung, ich sehe auch irgendwo so den Punkt, dass
Musiker vielleicht halt einfach auch mal so einen Money-Move machen und halt einfach sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Song mit Lena und Nina Chuba und sonst wem, damit ich irgendwie noch die Klicks und ein bisschen Geld verdienen kann. Ich finde das legitim, aber dann halt nochmal, aber diesen Absprung nochmal zu schaffen, zu sagen, hey, ich mache dann auch nochmal was anderes und vielleicht nicht mit dem Anspruch, dass das jetzt halt alles auch 10 Millionen Klicks oder Plays auf Spotify hat. Das ist die Schwierigkeit und das offensichtlich wirkt das so, als ob das in diese Richtung gehen würde von Trettmann, was mich sehr freut. Ja, ja. Und ja, ich sehe da bei einem Song von Insomnia, ich habe es nicht das so präsent, aber da sehe ich Lena.
Ach, Lena, ich hatte Lena verstanden hier wegen Lena Meyer-Landrut.
Nee, Lena.
Ja, ja.
Nee. Ja.
Ach, Lena. Oh Gott, okay. Ich verstehe immer abwechselnd Lena und Nena, aber Geistes, das habe ich voll vergessen. Ja. Ich hatte noch Herbert Grönemeyer, glaube ich, auf dem Schirm, aber.
Ja, und alle Henning Mai, Paula Hartmann.
Ja.
By the way, Paula Hartmann, kann mir mal jemand in den Instagram-DMs reinsliden und erklären, warum so viele Leute Paula Hartmann feiern? Ich check's nicht. So, das ist der Punkt, das will ich jetzt mal gesagt haben.
Ja. Ich hoffe, wir haben mehr als 20 DMs nach dieser Folge. Es wäre diskursiv hart erarbeitet.
Es wäre schon witzig, wenn wir jetzt so 15 Paula Hartmann, wie könnt ihr das nicht checken, Nachrichten bekommen und so Antilopengang Thema 2.
Ich würde es feiern, weil dann musst du 15 Nachrichten beantworten, nicht nur 2.
Fair. Ah, okay. Okay, wir sind jetzt schon so ein bisschen aus der Kategorie so ein bisschen rausgeslidet, weil eben Trettmann auch neue Musik rausgebracht hat, aber natürlich wollen wir auch eine neue Kategorie für die upcoming Folge in 2 Wochen nochmal rausschießen und da Torm nicht da bin, wurde mir diese Ehre zuteil. Und ich habe mich bin meinem Konzept treu geblieben, irgendwie Jubiläumsalben rauszukicken. Und das letzte Mal hatten wir ja schon die 20 Jahre Jubiläumsfolgen. Die 10 Jahre Jubiläumsfolgen hatten wir auch schon.
No.
30 wird ein bisschen zu doll.
Ich habe schon Angst
gehabt. Aber 25 Jahre. Okay. Ja, wer hat nochmal Bock in Flashenism von den absoluten Beginnern von 1994, also, dass ich das weiß. Eigentlich wäre es auch witzig, weil da gibt es schon noch irgendwie so ein lames Fantasie. Ich glaube, da hat sogar 4 gewinnt. Egal, ich habe 25 raus. Ja. Egal, ich will nicht. Jetzt ist es tempting,
dass aber
ich
noch was anderes sage. Das bringt uns ins Jahr 1999, ja.
Das bringt uns in das goldene Jahr der ersten Hip-Hop-Generation, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das ist tatsächlich auch einiges Spannendes. Ich habe so 2 Safe-Bets, von denen ich sagen würde, die will ich auf jeden Fall herbringen. Und eine Sache würde ich jetzt dich noch entscheiden lassen, was wir als drittes noch in die Abstimmung bringen können. Das eine ist von, sag mal, 25 Jahre Jubiläum, aber es ist so knapp an der Kante. Es ist eigentlich von 98. Das ist, beziehungsweise es kam dann halt nochmal als Single-EP auch nochmal raus, ein einzelner Song davon, nämlich Füchse von den absoluten Beginnern, und 98 kam das Bambula-Album raus.
Ah, dass klar kam das 98
schon raus. Gerne nochmal. Wow.
Okay.
Ja, genau. Und Füchse kam, ich weiß auch nicht, das kam irgendwie im Oktober, im August kam das irgendwie nochmal so als eigenes Single raus. Damals, ihr kennt's noch, Maxi-CDs, wie geil war es? Mit 15 Remixen, die keiner hören wollte, aber den einen Song auf Double Repeat 18 Mal hören. Meine Zeit, versteht keiner mehr, kennst du wahrscheinlich auch nicht mehr, ist auch okay. Ein Album, das ich, glaube ich, vielleicht einmal in meinem Leben gehört habe, aber ich weiß, dass es, glaube ich, unfassbar viele Freunde hat und zumindest für eine beteiligte Person auch relativ viel Kritiker. Aber wir gehen in den 19. April 1990 und irgend so ein Baden-Württemberger denkt, er erfindet die Weltsprache neu. Freundeskreis Esperanto.
Shoutout Max Herre. Jawohl. Yes.
Genau, das haben wir noch. Und dann, es kam auch, in dem Jahr kamen auch Alben raus von Too Strong, Massive Töne, Fantastische Vier. Aber alle nicht so diese unique Alben, die ich so auf dem Schirm hatte. Aber 2, wo ich nicht so genau weiß, habe ich alle gehört, fand ich. Also, ich habe sie gehört, aber ich will nicht vorwegnehmen. Aber wollen wir da als drittes noch in die Abstimmung geben? Wer im März 99 Afrop, Rolle mit Hip-Hop. Wow.
Oder?
Oder im August 99, da haben wir großes Kino von der nicht mehr existierenden Hippo-Kombination Blumentopf.
Okay, ja.
Es ist auch
schwierige
gut, ne?
Auswahl auf jeden Fall. Aber ich würde gerne auf das Afrop-Album gehen. Rolle mit Hip-Hop.
Ja. Oder wir machen einfach mal vier Sachen.
Boah, okay, von mir aus fein. Das nimmt vielleicht den beiden Favorites nochmal ein paar Votes weg und macht die ganze Sache noch spannender. Mhm. Finde okay, ja, hier eine Ausnahme von der Regel zu machen, ja. Ja. Boah, jetzt aber, abgesehen davon, wenn wir schon vier Auswahldinger haben, müssen wir jetzt über unsere Top 4 reden. In der letzten Folge vollkommen ungeplant eingebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe sie nicht nachgehört. Aber
ich schon, ich habe sie ja geschnitten. Nee, war das schon gar nicht.
Das war ernsthaft, so, ich habe sie geschnitten. Ja, jetzt wisst ihr auch, wie wir schneiden.
Liebe zum Detail. Ja,
auf jeden Fall, wir haben halt drüber diskutiert, anlässlich des Gerda-Projekts, weil wir da so ein bisschen drüber gestolpert waren, so, weil da mit diesem, also selbst eingebrachten Begriff von den Machern von Gerda, Elite des deutschen Hip-Hops gespielt wurde und wir uns gefragt haben, so, wer prägt eigentlich gerade deutschen Hip-Hop? Und wirklich nur so aktuell, es ist keine Top-4-Liste so, wer waren die Besten ever oder wer ist unser Favorite ever, sondern eher so, wer ist für uns gerade irgendwie krass dran und macht irgendwie den geilsten Scheiß. Und wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, keine Top 5, sondern eine Top 4-Liste zu machen.
Wir machen eine Top 4, weil für Top 4 ist es noch ein bisschen zu beliebig.
Ja.
Ja. Ich habe es tatsächlich, ich kann vielleicht gerne auch mit einem Platz 4 irgendwie anfangen, weil ich's, ich hatte es nicht mehr so richtig so im Kopf, wie es genau formuliert war und habe halt irgendwie gedacht, okay, was sind so zurzeit die deutschsprachigen KünstlerInnen, die ein hohes Interesse haben und vielleicht auch, ne, wir waren ja bei diesem Gerda-Projekt, wo es auch so drum ging, okay, die sind alle auf dem Album irgendwie drauf und du hast ja so gesagt, ey, das siehst du hier bei dem Album nicht und ich war ja schon tendenziell auf so eine Art und Weise, kann es schon nachvollziehen, so. Vielleicht auch in dieser Liste von mir nachspiegel, weil ich weiß nicht, machen wir das so 4, 3, 2, 1?
Ich habe mich ja erst
so,
dagegen.
Weil wenn wir das so machen, dann dauert es so lang. Dann dauert es auch lang. Ich habe sogar vielleicht, sag ich einfach meine 4, 3, 2, 1 einfach durch und dann war es schneller.
Nee, ich bin gespiegelt. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Ich hab sie jetzt geordnet, also, so daher. Ja.
Okay. Ja, habe ich auch. Habe ich auch gemacht, aber ich könnte trotzdem 4, 3, 2 nacheinander enden und dann kurz
sagen,
egal. Okay, also ich habe bei vier habe ich bei mir, ich sag mal, trotzdem eine neue Künstlerin, die wir hier auch gerne besprechen und auch mögen, ist für mich tatsächlich zurzeit Zazu, weil einfach sehr authentische Aussagen und ich glaube, viele Leute finden es geil und sie hatte auch einfach schon. Ich meine, sie ist auf diesem Gerda-Album drauf, es gibt einen Talky-Talk-Remix und ich glaube, sie ist einfach bei vielen Leuten super krass auf dem Schirm und ich glaube, wir sind da auch noch so einem Punkt, das wird noch wachsen und größer werden auf irgendeine Art und Weise mit ihrer stabilen Attitüde und der Realness, die sie wirklich auch extrem ausstrahlt. Und ja, deswegen für mich da zurzeit auf der 4.
Ja, ich sehe schon, das geht schief, wenn wir es so machen. Geh deine 4 kurz durch, das ist die schlauere Variante.
Okay.
Sag ich jetzt.
Okay, für mich auf 3 ähnlich auch sehr straßenrappig und das ist für mich zurzeit einfach Liz, weil ich glaube einfach.
Oh, wow, okay. Super. Ja. Ich lasse dich ausreden, sorry.
Es ist eben ähnlich total spannende Künstlerin, irgendwie so neue Frankfurter Schule. Finde ich, also ich persönlich finde es total geil und ich glaube, viele Leute mögen es auch gerne und würden gerne Liz für ein Projekt gewinnen. 2 für mich tatsächlich irgendwie ab und an gerne auch in letzter Zeit mit sehr schwierigen Feature-Parts und irgendwie Müllaussagen hat sich irgendwie nicht gebessert, so, aber trotzdem glaube ich einfach noch einfach einer der spannendsten Rapper und ich glaube, viele Leute wollen gerne mit ihm was mit ihm machen. Das OG Kimo einfach ist weiterhin einfach ein sehr starker Rapper, so. Aber wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie den neuen Song auch irgendwie so gehört, dachte so, Alter, den Part habe ich schon 5-mal gehört und es reicht mir jetzt auch. Du hast jetzt einfach genug davon gerappt, welche Bitches dir irgendwie einblasen, so, I don't fucking care. Daran, entwickel dich gerne mal an der Stelle weiter. Das sind meine 4, 4, 3, 2.
Und die 1.
Und die 1. Achso, ich dachte, du machst es auf. Ja, gut. Und die 1 ist für mich, dass ich einfach auch, ich glaube, auch nicht so überraschend. Ich könnte mir vorstellen, dass du es ähnlich hast als Soli.
Ja. Okay, ja.
Ist, braucht man, glaube ich, einfach auch wirklich nicht viel zu sagen. Ist halt einfach.
So. Ich mach einfach kurz meine Liste und dann sage ich ein paar Sachen zu deinen.
Okay. oh Gott, ich werde so
geschichtet. Nee, ich glaube überhaupt nicht, es ist eigentlich mega langweilig. Also nicht mega langweilig, aber es ist so, naja, also bei mir ist auf der 4 OG Lou, weil ich alles das, was du gerade zu Liz gesagt hast, bei OG Lou sehe. By the way, ich bin morgen auf dem, für mich ist es ein OG Lou Konzert, also offiziell ist es ein Liz, ja, macht ihre Tourkonzerte, wo OG Lou supported ist, aber ich bin natürlich für OG Lou da.
Ja, siehst du.
Genau, auf der 3 ist bei mir Jace gelandet, weil ich finde, dass sie seit dem letzten Jahr halt so ein krasses Momentum haben. Das Album gibt mir halt ultra viel. Wir haben über das Album auch schon viel geredet. Dies, das. Ich finde es geistes, wie er halt wirklich so schwierige, also für viele, auch gerade für viele Männer, schwierige Themen einfach schafft mit einer krassen Ehrlichkeit, ohne sich da irgendwie profitieren zu wollen, angeht und überhaupt so, wie direkt er rappt, geistes. Nummer 2, Zazu, kann man jetzt ungefähr das kopieren, was du gerade gesagt hast, brauche ich nicht mehr zu, war nicht mehr viel zu sagen und ja, ich glaube, das unterstützt zumindest das, wie wir die Szene sehen, so, also Saudi auf die 1, um Florian Wirtz hier zu zitieren.
Was ist das denn?
Kennst du es?
Also Saudi auf die 1, ja, ich, diese Instagram-Dinger kenne ich.
Kennst du es nicht so mit normale Kartoffeln auf die 1?
Nein, das kenne ich leider nicht.
Alter. Oh Mann, ich dachte, du bist viel im Internet unterwegs.
Das schickst du mir nachher. Ja, aber das ist offensichtlich an mir vorbeigegangen. Weißt du, wenn ich im Internet bin, dann muss ich mir halt irgendwie Shit-Takes zur Antilopengang durchlesen. So. Das ist alles nicht mehr so lustig wie vor 2 Jahren.
Wahre Macher schaffen beides. Ja, das klären wir mal ein anderes Mal. Aber genau.
So. ja, scheiße, das hätte man eigentlich die ganze Zeit so machen können. Das ist eigentlich, ja, Mann.
Ja, aber bei mir ist es so ein bisschen das und also ich, es ist natürlich, ist es auch jetzt nicht so krass überraschend, dass sich das in Teilen bei uns überschneidet. Mich hätte gerade, also bei mir war es übrigens so, als ich kurz vergessen hatte, dass wir nur 4 hatten, hatte ich 5 aufgeschrieben und da dachte ich so, ich kann, also da wäre Oji Kimo quasi gelandet, den habe ich jetzt auf die 5 geschoben, nachdem er wieder eingefallen ist. Ey, es waren ja nur 4, weil kann man nicht so krass, also kann man einfach nicht bestreiten, dass er das gerade macht, auch wenn ich auch bei dir bin und halt vieles Aktuelles gar nicht mehr so geil finde. Ich dachte mir, das neulich bei der letzten Single halt auch so, keine Ahnung, deutsche Rapper schaffen es irgendwie aus dem Ghetto raus, machen krass gute Musik und wollen dann in ihrem möglicherweise dem Zenit ähnelnden Punkt der Karriere bringen sie irgendwelche Singles sponsored bei Amazon Sessions raus. Ihr habt es wirklich geschafft, so richtig, richtig stark.
Gott, das ist wirklich auch noch, ist das passiert bei OG Kimo
Amazon Song, Session? Ja. Aktuelles Single. Denke ich mir halt so. Ah. Also,
siehst du, da habe ich nur den Song gehört, den Umständen nicht mal. Das macht ja alles noch.
Und auch, also ich verstehe es, so kann man alles rechtfertigen mit so, ja, muss halt auch irgendwie das Rap-Money machen und Amazon hat halt das Blutgeld, um das Rap-Money zu bezahlen, aber rafft euch mal, Alter. Naja. Also auch aktuell so die Fußmagazin, deren heftige Kooperation gerade mit Amazon Music laufen haben, so, ihr seid eh schon die größten Hunde, aber rafft euch doch mal und guckt, mit wem ihr kooperiert, also dann habt ihr wirklich halt keine moralischen Standpunkte mehr, um irgendwelche Meinungen vertreten zu können, so, bei Gott.
Würdest du, wenn du selber Rapper wärst, würdest du eher Single produced und featured bei Amazon machen oder Singer mit Lena Meyer-Landrut
aus? Safe mit Lena.
Würdest du eher Amazon-Song rausbringen oder Song mit Antilopen-Gang-Feature?
Self-Merk. Ja, und
das könnte eigentlich so eine eigene lustige Instagram oder, weißt du, so. Was würdest du eher machen? Oder so?
Einfach Karriereende ankündigen und fertig das Ding so. Aber was mich an deiner Liste noch interessiert hat, weil du ja Liz mit reingenommen hast in deine Top 4 und ich anlässlich meines, wie gesagt, Konzertbesuchs, der, wenn wir es Aufnahme am Montag haben, morgen ansteht, halt bin ich halt nochmal in das aktuelle Album rein von Liz, was ich, also wir haben es hier nicht besprochen, ich habe es generell auch noch gar nicht angehört gehabt und ich habe so die Hälfte davon gehört und dann bin ich halt wieder zur Musik, die mir gefallen hat, weil, also es ist es ist echt nicht so gut und ich fand mir vieles von dem, was sie davor gemacht hat, schon krass, aber also das aktuelle Album, das weiß ich überhaupt nicht, wo es hin will und so ein ganz, ganz, ganz seltsamer Stimmeinsatz bei vielen Songs, wo ganz komisch geworkt wurde an den Reglern von den Audio-Engineers, ich weiß nicht, das hat mich so überhaupt nicht überzeugt.
Ja, tatsächlich, das ist mir auch gar nicht so.
Also der Gerda-Song tausendfach präsent. Besser, den haben wir auch schon positiv besprochen, als das, was ich jetzt auf dem Solo-Album gehört habe.
Ja,
Tatsächlich bin ich da auch nicht so krass irgendwie drin, dieses Amy Winehouse-Ding. Aber ja, ich würde es trotzdem so irgendwie sehen, weil ich glaube, ne, wie gesagt, ich habe es ja aus dieser Perspektive gemacht, wo ich irgendwie so spannende Künstlerinnen wollen, würde ich mir vorstellen, dass, glaube ich, viele Leute irgendwie gerne mit Liz irgendwie einen Song machen, so, weil es einfach super interessanter Straßenrap irgendwie trotzdem ist, obwohl vielleicht auch das Ding jetzt irgendwie nicht absolut allergeilste aller Zeiten war, so, das stimmt vielleicht, aber ja.
Ja, einfach nur eine Rückfrage dazu, ja, also ist auch nicht schlimm, aber also ja. Ich fand halt gerade dieses aktuelle Ding
aber ja,
so richtig, fairer Punkt. Also hat mich so gar nicht gecatcht, ob, wie gesagt, nichts gegen Liz allgemein, so wichtig, also auch alles andere, was du gesagt hast, so voll richtig, auch gerade in dieser neuen Frankfurter Schule als eine der, also wichtigsten Rapperinnen, auch als Frau, einfach so super, super wichtig für diese Eck der Szene und überhaupt so gar keine Frage.
Ja, ist so.
Jupp.
Ja.
Aber das waren die Top 4. Ja. Schreibt uns eure Top 4 und wählen wir hier vor. Eigentlich nicht
mit. Ja, das machen wir vielleicht trotzdem nochmal irgendwie, dass wir das vielleicht auch mal so als Interaktionsmöglichkeit irgendwie geben, wie andere Leute das sehen.
Okay.
Und, Alter, ohne Witz, ich sag das jetzt schon so, für die ein, zwei Leute, die sich jetzt schon auf die Troll antworten, ich weiß, es wird einfach noch schlimmer werden, wenn ich es jetzt einfach sage, aber spart euch einfach irgendwie da jetzt in die Attraktionsform einfach Antilopengänge reinzuschreiben. Ja, bitte please. Ich bitte euch, come on, der Witz ist halt not
funny. Das macht, glaube ich, auch keiner. Ich schätze unsere Hörer eigentlich,
ich weiß unsere Hörerinnen
eigentlich schon halbwegs stabil ein, aber vielleicht ist es auch zu viel gegönnt.
Ja, ich weiß nicht. Ich denke da vielleicht auch immer wieder so an die Leute, die ich auch persönlich kenne, die dann halt irgendwie lieber den Troll-Joke machen, als echte Meinung producen. So. Ich nenne keine Namen, aber vielleicht wird der eine oder andere sich's denken können. Ich sag's, wie es ist. Ja, okay. Hast du noch ein paar Sachen, die du ein bisschen tiefergehend besprechen willst
für mich, unserer Playlist? Für mich wäre schon On-Will-Zeit eigentlich. Da sehe ich uns.
Sehe ich auch. Und ich fang tatsächlich gerne auch an. Hannah Noir hat ein Album rausgebracht mit dem wunderschönen Titel Wo sind meine AirPods? Das mir sehr gut gefällt. Allein schon, das ist auch so ein bisschen wie das Therapeuten-Warteliste, aber nochmal anders. Und es ist glaube ich, gerade auch so eine perfekte Frühlingsstimmung für mich, so viel so Sachen, die ich gerade irgendwie so mag, so weibig. Auch der ein oder andere Breakbeat tatsächlich auch voll drin. Deswegen da auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung von mir. Auch spannende Künstlerin, wo ich auch gespannt bin, was noch so passiert, weil es war wieder coole Songs. Da mache ich mal Mir geht scheiße und den Sommer zurück und die Schwarz drauf.
Ey, ich will noch ganz kurz einsteigen, weil ich das richtig gut fand, weil ich das Release noch nicht gehört hatte. Ich wusste, dass es rauskommt, aber ich hatte keine Zeit und habe dann nur die drei Songs jetzt von dir gehört. Ich fand es richtig geil, dass du es drauf gemacht hast, weil ich es auch super überzeugend fand. Und ich muss.
Ja, echt? Ey, wow, ich habe nicht gedacht.
Ich finde ihr Vocal-Stil und so weiter, das passt halt super geil zu der Art, wie produziert wurde, die ja schon auch irgendwie so zwischen halt so Club-Anleihen, Breakbeat und so, also irgendwo mal ein Hip-Hop-Bass ist, aber es hat jetzt also wenig mit irgendwie klassischen Hip-Hop-Beats und so weiter zu tun. Ich muss und möchte an dieser Stelle einfach noch ein Shoutout an die Düneburg-Hamburg-Achse geben, weil halt, ich glaube, der Großteil oder alles von diesem Projekt halt vom Clip-Kartell bestehend aus Poldi und Kronzberg produziert wurde, die ich beide auf Art auch kenne. Jetzt nicht so tiefgehend, aber man kennt sich halt und ich finde, die haben hier sehr gute Arbeit geleistet. Grüße gehen raus auf jeden Fall.
Ja, macht auf jeden Fall auch Spaß. Ja. Hast du noch was oder hat dich, ich frage jetzt aber ganz offen, hat dich was irritiert auf der Playlist?
Die Hey Douglas, Hey Douglas Sachen, die habe ich leider auch wirklich nicht geahnt. Kannst du vielleicht kurz was zu sagen?
Oh, wirklich gar nicht geahnt. So, nein, das ist tatsächlich einfach, das ist Hey Douglas heißt der Künstler. Es ist aus, ich glaube, nicht türkischer Künstler aus Anatolien. Also ist total off Rap-Stammtisch-Thema, aber ich habe es irgendwie letzten paar Wochen super oft gehört und super krass gefühlt. Liebe Grüße an einen Kollegen von mir, der mir das empfohlen hat, dass so ein bisschen an die, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Altin Gün kennst, aber das auch so ein bisschen so das Hochlieben von 60er, 70er Jahre türkischen Soul-Rock-Musik irgendwie ist, wo Hey Douglas das irgendwie alles irgendwie so, ich sag mal, so ein bisschen weibigeren Elektronik-Film irgendwie verpackt.
aber das trotzdem noch für mich total geil slappt auch irgendwie und ich habe es total gerne gehört und es ist total geile Musik, vielleicht auch für die Stimmung, wo man vielleicht mal nicht so aktiv dem Text zuhören will, vielleicht, wenn man des Türkischen nicht mächtig ist, peinlich, dann ist das vielleicht ein geiler Vibe. Also mir hat das total gut gefallen und ich wollte es mal so off the Rap Stammtisch Classic Sachen einfach mal reingeben. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Fand ich auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr nice. Fair enough. Was mich dagegen, und das hast du draufgebracht, und das hat mich unglaublich überzeugt, weil es geht stupid dumm. Alter Ego von Doechii und JT.
Ja, Mann.
Oh mein Gott, lief in zweistelliger Anzahl schon über meine Anlage und also ich habe es wie gesagt nur auf der Playlist zum ersten Mal gesehen. Holy shit, ist das ein guter? Ist
wirklich? Du hast das über mich?
Ich hab den Doechii Teaser kurz bei Insta gesehen, aber ich kann also weißt du wie vielen Artists ich folge und so weiter? Ich kann nicht jedes Single auschecken. Yeah, also, es gibt schon einen Grund, warum ich so viele Alben höre und so weiter. Weil, also ich habe die Zeit einfach nicht mehr, um jede Single von jedem Artist auszuchecken, der oder die vielleicht ich spannend finde. Und das sind halt einfach sau viele. Deswegen war ich einfach froh, dass du ihn draufgepackt hast. Und bei Gott, das wird vielleicht mein Sommerhit.
Der geht auch so, der Start ist auch so krank geil, wie der reinslappt und mit diesen gesammelten Vocals am Anfang. Das ist auch so gut einfach. Das macht so Bock einfach. Das ist echt.
Ja.
Banger.
Certified Banger.
Ja, Doechii hast du mir irgendwie im Endeffekt gezeigt, so, das ist, extrem geile Künstlerin.
Ja.
Macht richtig Bock.
Komplett.
Ja, genau. Ja. Ich hab noch einen zum Schluss. Tatsächlich hat Pete einen neuen Song auch rausgebracht. Dracula heißt der. Und der ist auch so von den Ansagen, gefällt er mir sehr, sehr, sehr gut. Es bleibt alles so ein bisschen im Ungefähren, weil der outcallt im Endeffekt irgendwie Leute, die sich so ein bisschen als Feministen zeichnen und trotzdem dumme Arschlöcher sind, so. Und man kann irgendwie so richtig tief spüren, wie da so ein gewisser Hass auch einfach existiert. Und wenn das einfach mal so formuliert wird, finde ich einfach, und das macht Pete natürlich in seiner, sag mal, eigenen Art und so in einem eigenen Beatfilm, wie du das sonst gar nicht natürlich hörst. Und deswegen für mich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ja,
richtig, richtig gut. Habe auch gerade die inhaltliche Komponente davon wieder sehr geahnt. Ja. Und ansonsten habe ich halt noch so zwei Sachen, die ich auch gerne auf die Honorables noch draufpacken will, weil die halt schon ewig auf der Playlist auch drauflegen. Ich habe es bisher irgendwie immer nicht geschafft, aber einmal Fersh und Fisherman, weil die haben nicht nur die Single mit Vic Jenkins, die ich auf die Playlist gepackt habe, rausgebracht, sondern auch ihr Album Good Mother. Und das sollte man sich anhören, wenn man auf coole Beats und smoothen Rap steht. So der entspannten, instrumentalen, also so mit Instrumenten, instrumentierten Art steht. So, die sind also wirklich Fachmänner ihres Fachs. Und ich ahne das ganz dolle, dass sie auch wirklich die Connection geschafft haben mit Leuten wie Vic Jenkins, der zum Beispiel auf dem Album drauf ist, und gönne denen das sehr, dass sie, glaube ich, so einen richtigen Step gemacht haben. Die spielen, by the way, wenn ihr aus Berlin kommt, die spielen auch nochmal im April in Berlin eine Live-Show. Kann man alles empfehlen, dahin zu gehen und die zu supporten. Und für die Honorables auch noch wichtig, das Album Pinball von Mike und Tony Seltzer, die meine Alternative, Experimental, Progressive, Hip-Hop-Richtung unterstützen, die Leo gerne als Rumpelbeats bezeichnet, obwohl Tony Seltzer eigentlich schon viel zu modern und basslastig produziert ist, dass es dahin kommt. Aber genau, wer auf diese Art von Hip-Hop steht, der ist da gut beraten.
Aber darum geht's ja eigentlich bei meiner Kritik da überhaupt nicht. Das ist ja eigentlich, wenn ich Jazz-Rumpelmucke sage, meine ich so avantgardistische, nicht gefällige Musik.
Ja, und das dann passt das voll dazu. Genau, das ist es im Endeffekt. Ja,
ist ja auch okay, wenn man das mag, so meins ist es halt
tatsächlich fein.
Auch nicht, und das ist auch okay, wenn man es mag, und es ist auch okay, wenn man es
alles korrekt, alles genau so, und ich glaube, wir haben auch in dieser Playlist, beziehungsweise in diesem Playlist-Update wieder eine echt große Bandbreite von musikalischen Strömungen drin gehabt. Ich glaube, da kann wirklich, können alle Fans von Hip-Hop was drin finden.
Aber es ist jetzt auch so aus einer Metaperspektive betrachtet immer so, gerade so Februar bis April, Mai, das ist halt auch die Zeit, wo halt historisch gesehen immer so die größten Alben rauskommen, bevor so tatsächlich, es ist nicht mehr so viel früher, aber es ist trotzdem so eine Sommerloch-Vibes, irgendwie so eher auf Festivals unterwegs, bringst du nicht so viel Musik raus, aber kurz davor kommen schon oft viele geile Sachen raus. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade an so einem Punkt auch wieder, da wo viel rauskommt, was Geiles.
Ich ahne es auf jeden Fall, weil ich fand, wir hatten echt viele gute Mucke diesmal zu besprechen.
Ja, bitter, dass wir die ersten 20 bis 30 Minuten über die Antilopen gesprochen haben. Aber ich hab halt das Gefühl, ob wir vielleicht irgendwie nochmal so eine Triggerwarnung am Anfang vom Podcast, wo sich die ersten 27 Minuten gehen über Antilopen ging. Wer keinen Bock drauf hat und sich nicht über antideutsche Themen und Israel-Kritik austauschen will oder zuhören will, ist ja nicht austauschen, der kann jetzt skippen auf Minute 28 und dann machen wir das auch noch in die Shownotes, wo die Antilopen-Skip-Button, das ist
schreiben wir rein. Das ist wirklich ein
faires Service. Ich kann ja am Ende nochmal ein Word-Tag aufnehmen, wo ich sage so, aber dem wir am Anfang reinschreien, hey, jetzt kommt irgendwie das und wenn ihr skippen wollt, guckt mal die Shownotes bei Minute 28, könnt ihr vorspringen und dann geben wir in den normalen Rap-Stimmte schreien. Fände ich irgendwie okay, weil es ist ja trotzdem was, ja, ich sag mal, das haben wir so noch nie gemacht, irgendwie so tief politisch gehen, reingehen so.
Voll. Und
ja, mal gucken, wie so die Resonanz ist. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf, aber trotzdem finde ich es auch, vielleicht jetzt irgendwie so ein bisschen zu recappen, den Podcast während des Podcasts, echt spannend und interessant, was du dazu zu sagen hattest, weil das hatte tatsächlich für mich sehr viel Value, für mich auch selber, was ich so mitgenommen habe, wo ich nochmal so auch drüber nachgedacht habe, die ich davor nicht so krass auf dem Schirm hatte, tatsächlich.
Okay, na immerhin.
Genau. Weißt du, welche, ich habe vorhin gesagt 91
oder 92. Aber ich bin immer 91, weißt du, ich habe zwischendurch nachgeguckt gehabt. Okay,
lieb von dir. Das war Folge 91 des Musikpodcasts, der Rap-Stammtisch. Ich bin Leo, das war David und wir hören uns in 2 Wochen. David macht
richtige Frank Sinatra-Type-Adlibs.
Ja.